das Gute, das geforderte Ideal, der Frieden, das Gutsein, die Steuern zahlen, ja, lieb sein zu den anderen, Flüchtlinge herzlich umarmen, ja, und so weiter und so weiter. Das Gute, das ist wunderbar. Aber wir wissen, dass das nie geklappt hat. Ja. Und in einer Welt mit 8, 9, 10 Milliarden schon mal gar nicht mehr. Und das politische System ist meiner Ansicht nach am Ende.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Jetzt sind wir so langsam aber sicher im Endjahresspurt. Und ich freue mich sehr, dass wir noch mal kurz vor Jahresende es geschafft haben, einen wunderbaren Gast bei uns ins Studio zu bekommen. Er war im Januar schon mal da. Das Video ist super angekommen, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich fand das Gespräch richtig, richtig gut, persönlich auch. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Denn es gibt einiges nachzubearbeiten, was wir eigentlich im Januar schon besprochen haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind. Schnelle Vorstellung, er ist einer der bekanntesten und profiliertesten Vermögensforscher in Europa. Soziologie hat er studiert, ist Professor in Wien an der Sigmund-Freud-Universität und er ist Direktor, ich lese es ab, des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement. Und deswegen soll es natürlich heute auch ein bisschen um die großen Zukunftsthemen gehen. Ich sage herzlich willkommen, freue mich sehr, Professor Thomas Drouin.
Lieber Blöd, ich danke Ihnen sehr. Ich erinnere mich mit
Schrecken zurück.
mit großen Gefühlen, weil es war wirklich toll. Ja. Und insofern bin ich dankbar, dass ich wieder hier sein darf. Es ehrt mich.
Danke. Ja, ne, das, es ehrt uns, dass Sie wieder da sind. Denn, wie gesagt, es war wirklich ein richtig gutes Gespräch. Ja, wir haben gerade schon draußen euch an der Türe gesagt, Mensch, jetzt haben wir da, im Januar war das, ein paar Themen durchgesprochen. Natürlich auch mal so Blick auf die Gesellschaft, so ein bisschen den Ist-Zustand und wie man sich das so erklären kann. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, das war so die Schnellfassung und die rein persönliche und quasi nicht wissenschaftliche, aber alles ist nur noch mal eine Spur bekloppter geworden. So ganz vereinfacht dargestellt, ne? Kann man sagen. Es ist irgendwie ein komplett irres Jahr.
Irre. Ja. Irre, wenn wir die Themen vom Januar, die die Leute jetzt nicht vor Augen oder die Hörer nicht vor uns, Zuschauer vor Augen haben, dann sind Dinge aber einfach weitergetrieben worden in Richtung Null und Nichtig. Sage ich jetzt mal vorsichtig, wir sind ja noch nicht im tiefen wissenschaftlichen Bereich. Ja. Trump etc. Was ist das für eine Tendenz? Und da glaube ich, das Wichtigste, was wir wahrnehmen sollten, wir beide, wir sind ja da ein bisschen einer Meinung und viele ähnlich Gesinnte auch. Wenn ich aber jetzt einen Unternehmer auf den Philippinen frage, ja, der in den letzten Monaten unglaublichen Erfolg hatte, für den ist die Welt fantastisch. Mhm. Wenn ich einen Trump-Anhänger frage, für den ist die Welt geradezu und so weiter. Also wir sehen die Tendenz. Wir sind hier nicht die Wahrheitsverkünder. Wir sind die Interpretatoren der Welt, in der wir leben und der Werte, von denen wir überzeugt sind. Wir sind aber hier bei uns in Deutschland, eigentlich im westlichen Europa, irritiert. Und wir sind noch irritierter als im Januar, weil wir dachten, das kann ja nicht schlimmer werden. Und was da alles schlimmer scheinbar geworden ist oder auch nicht, oder nur unsere Empfinden für das Schlimmere, ja, das Ampel und so weiter. Ich meine, da scheint es tatsächlich so auszusehen, dass die Ratlosigkeit der einzig verbliebene Ratgeber ist. Mhm.
Ja, irgendwie ein Stück weit schon, ne? Warum? Da haben wir, glaube ich, im Januar auch schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, hinterher, also erst nachdem die Kameras schon aus waren, haben wir da noch sehr lange drüber gesprochen. Deswegen gerne als Anstiegsfrage, weil ich darüber oft dieses Jahr nachgedacht habe. Warum dominiert zunehmend auch gerade die Emotion Hass auch immer stärker, also immer mehr, auch wenn wir jetzt nur diesen Jahresverlauf nehmen und natürlich auch die letzten Jahre davor schon, in eigentlich freien Gesellschaften so massiv, wie wir das hierzulande sehen? An allen Rändern. Wir müssen jetzt nicht nur quasi die rechte Ecke bedienen, die linke ist genauso. Aber es sind eigentlich alles in freien demokratischen Gesellschaften, wie das hier in Europa der Fall ist, hier speziell in Deutschland, weil wir das immer gut einschätzen können. In den USA hat man den Eindruck, an vielen Stellen natürlich auch. Woher kommt das?
Also ich würde hier jetzt schon wissenschaftlich von einer rationalen Ebene ausgehen und tatsächlich von der Neurobiologie. Wie funktioniert unser Gehirn? Da machen wir es ganz pragmatisch. Ja, das ist die Fassbarkeit jeden Morgen, die wir haben für Informationen, für Probleme, für Leid, für Glück etc. Ja. Und seit Januar wird permanent nachgekippt. Wir kommen überhaupt nicht zum Verarbeiten. Ja, und das kann unser System gar nicht aushalten. Das heißt, ich muss wirklich sagen, dass wir eine leichte oder schwere psychologische, psychische Erkrankung haben, weil wir überfordert sind. Jeder für sich. Gilt auch für Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. Ja? Man kann ja nicht sagen, ich bin jetzt geschützt durch Geist. Absurd, im Gegenteil. Manche meinen, sie seien durch Geld geschützt, aber das halte ich auch für ein Gerücht. Das werden wir wahrscheinlich auch im Laufe des Gespräches streichen. Also wir haben einen Zustand, der sich so unterscheidet von der Gewohnheit und dem, was die meisten von uns für Normalität halten. Und hier sind wir natürlich in dem Bereich auch der Generationen. Da sind wir wieder bei den Babyboomerinnen und Babyboomer, 19 Millionen und die Älteren, die denken natürlich, sie seien im Aufzug oder im Fahrstuhl und da seien die Seile gerissen. Ja, das ist ein richtig körperliches Gefühl. Die Politik funktioniert nicht mehr, die Leute erzählen, was sie wollen. Ja, scheinbar Verrückte sind am Ruder, auch in der westlichen Welt. Jetzt alles auf dem banalen, mehr oder weniger kurzsichtigen Niveau, ja, aber die Psyche macht keinen Unterschied, ob der Text vom Nobelpreisträger kommt oder von einem Influencer, der einen ganz kleinen Ausschnitt sieht. Ja. Und deshalb haben wir diesen Zustand. Und der Zustand, der ist tatsächlich bedrohlich auf der einen Seite, aber wir wissen genauso, und muss ich einfach immer dazu sagen, Bedrohlichkeit öffnet neue Türen, gibt neue Chancen. Ja. Also wenn wir jetzt hier sitzen würden in Deutschland, ja, kurz vor Weihnachten und sagen, wir stehen kurz vorm Exitus, dann ist das unfassbarer Schwachsinn. Ja, weil wir sind ein Land auf hohem Niveau. Wir können uns sogar unfassbare Rückschläge leisten, materiell. Wir können uns sogar den Ausfall einer Regierung für Monate leisten. Ja, das kann man ja auch mal so sehen. Ja, wie toll ist unser System, dass wir auch ohne Regierung auskommen, die ja eigentlich nur ein bisschen Muppet-Show da. Sage ich jetzt, tut mir auch leid, weil ich kenne viele von denen. Ja, und die meinen es ja ernst. Nicht ernst in der Nichternstnahme der Wählerinnen und Wähler, sondern die sind vielleicht ein bisschen am Ende auch der strategischen Möglichkeiten. Darüber werden wir bestimmt sprechen, weil es nicht nur alleine die Schuld der Politik. Ja. Und auch die Politik vor 30 Jahren hat natürlich Fehler gemacht, die jetzt sozusagen auch noch eine Rolle spielen. Also wieder wie immer eine lange Rede. Psychisch sind wir extrem belastet, alle Generationen. Die Jungen, die jetzt die guten Zeiten des Wirtschaftswunders nicht kennen, ja, die diese gemeinschaftliche, gesellschaftliche Aufstiegszeit nicht miterlebt haben, die reagieren natürlich ganz anders. Wie reagieren die? Da gibt es ja unterschiedliche Studien. Man findet ja auch Studien für alles und die sich auch gegenseitig widersprechen. Es gibt eine gewisse Irritation der Jungen, die auch die Wahl für absurd halten. Es gibt auch viele, die freuen sich auf die Wahl. Es gibt auch viele, die möchten mit 16 wählen, was natürlich logisch meiner Ansicht nach unverzichtbar ist, weil wir haben viele, viele Seniorinnen und Senioren, viele Babyboomerinnen und Babyboomer und die machen 30 Millionen aus. Also muss man den Jungen ja eine andere Chance geben. Aber da gehen wir nachher noch ins Detail. Grundsätzlich würde ich sagen, dass für jemand, der um die 50, 60 ist, die Situation gerade extrem angsteinflößend ist. Hier muss man nochmal unterscheiden zwischen der persönlichen, individuellen Wahrnehmung. Die ist nämlich wirklich besser. Ja, Leute ihr eigenes Leben einschätzen. Da gibt's auch Ängste, aber materiell geht's ja noch gut und so weiter. Und der Einschätzung, was die Gesellschaft als Ganzes eingeht. Also die persönliche Einschätzung, wenn ich jetzt sehr rustikal übertrage, würde ich sagen die meisten Leute zwischen 2 und 3. Und wenn man abfragt, wie schätzt ihr die gesellschaftliche Entwicklung ein, da sind wir in Schulnoten tatsächlich bei 5 oder 6. Und diese Diskrepanz alleine, ja, ist ja schon irre. Ja. Und die zeugt und erzeugt etwas ganz Besonderes, nämlich Subjektivität. Wir haben und stehen vor dem größten Verlust meiner Ansicht nach, nämlich dem der Vernunft. Weil jeder definiert die Welt für sich. Mhm. Ja. Und dazu, das hat man früher auch versucht, aber das ist erst möglich, seitdem es soziale Medien gibt. Ja. Ja. Früher musste man gucken, ob man in die FAZ kommt oder ja, und ansonsten konnte man vor sich hin brabbeln, was man wollte. Heute kann ich als völlig Unbekannter mit einer sehr steilen These morgen Tausende, Hunderttausende, Millionen Follower haben. Und man muss sehen, je steiler die These, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Ja. Je größer die Absurdität, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Keine Kriterien, die sozusagen für eine gewisse Vernunftsorientierung sprechen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin 67 Jahre alt, ich maße mir nicht mehr an, ich sehe es auch an einem 18-jährigen Sohn, den ich noch habe, für diese Generation jetzt hier als Oberlehrer zu sprechen. Ja. Da bin ich auch froh, weil eins habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr deutlich erkannt, man kann KI lernen, man kann jung bleiben, man kann mitmachen. Ja.
Aber man ist einfach nicht mehr jung, man hat
man einen ist nicht Blick mehr jung und, aufs Leben. Und es gibt eine große Legitimität. Das ist die Zukunft, die man vor sich hat. Und ich kann nicht denjenigen, die 60, 70, 80 Jahre vor sich haben, jetzt mit dem alten Scheiß kommen. Ich kann ihnen nur Ratschläge geben, die, im Rahmen meines Fokus.
Ja.
Focus Money.
Ja, genau. Und ich bleibe mal bei dem einen, nämlich ich sage das hier auch oft, Empathie und gesunder Menschenverstand, damit würde man nahezu alle Probleme der Welt lösen können. Und das geht ja genau in diese Richtung, was Sie sagen. Dieses ist eine sehr einfache, sind zwar sehr einfache Floskeln eigentlich, aber daran scheitert so ein bisschen eine Gesellschaft.
Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ich hatte mal ein Buch geschrieben, Krieg der Scheinheiligkeit. Ich glaube, es war 2007. Darunter stand Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand. Ja. Da war die Digitalisierung und die KI noch nicht so verbreitet, absehbar, wie sie es jetzt ist. Und der gesunde Menschenverstand ist ja, wenn auch darüber sind Doktorarbeiten geschrieben worden, in Jahrhunderten unterschiedlich geurteilt, aber er wurde im Grunde als eine gute Intuition bezeichnet. Ja, der gesunde Menschenverstand. Die Dinge mal gerade lassen und so weiter. Ja. Der gesunde Menschenverstand ist zweifelsohne nicht hassorientiert, was Gesundheit angeht. Also er ist sozusagen so eine Mittelfunktion. Aber vor allen Dingen ist er eine Intuition. Weil wir wissen alle aus unserem Leben, glaube ich, jeder, der sich da Rechnung tragen will, manchmal sagt unser Bauch Dinge, die anders lauten, als unser Gehirn. Weil unser Gehirn ist immer strategisch. Ja. Ja, und unser Bauch ist direkt gekoppelt mit dem Unbewussten.
Ja.
Und in unserem Unbewussten können wir nicht so gut verarschen wie mit der Sprache und mit dem Kopf.
Ja.
Jetzt brauche ich aber, um einen gesunden Menschenverstand zu haben oder einzusetzen, ja irgendeine Orientierung. Ich muss ja wenigstens wissen, ist das gut oder schlecht?
Ja.
Ist das richtig oder falsch? Das kommt uns ja abhanden in den letzten 20 Jahren. Was ist das? Wir sind in einem Dorf, wir haben völlig unterschiedliche Kulturen, die das Gute und das Schlechte schon mal ganz anders definieren, aus ihrer Sicht auch zu Recht. Und jetzt hat der Westen natürlich fast jahrhundertelang der Welt aufgezeigt, wo vorne ist und wo hinten ist. Mhm. Ja.
Auch was gut und was böse ist.
Absolut. Und er hat das Gute propagiert und natürlich auch das Böse praktiziert. Ja, Afrika, worüber man nicht lange reden.
Genau,
ja. Redet er hier. Das ist jetzt nicht so sehr subjektiv, sondern das kann man überall nachlesen. Also haben wir auch eine Schneise an Schuld hinterlassen. Machen wir uns nichts vor. Wir in Deutschland in besonderer Weise haben aber wie wenige andere nach dem Krieg das mal richtig aufgearbeitet.
Ja.
Also ich kenne keine Nation, die so detailliert sich sozusagen das eigene Verhalten nochmal angeschaut haben, etc. Aber auch das verblasst irgendwann, das ist ja ganz klar, das ist vielleicht auch gut so. Noch immer folgen wir Dingen und Überzeugungen, die aus dieser Zeit kommen. Aber in anderen Kulturen wird natürlich diese Zeit immer noch jetzt mit Reparationen, kann man ja emotional total nachvollziehen.
Ja.
Oder die ganze Frage des kulturellen Erbes. Ja, wenn in unseren Museen oder in anderen Museen Dinge von afrikanischen Staaten oder Familien und so weiter. So, also was ist richtig und falsch? Nehmen wir ein Beispiel, damit ich mich nicht zu weit rausquatsche. Corona.
Ja.
Sie finden Nobelpreisträger, die sagen, das ist fake. Und Sie finden welche, die genau belegen, was es ist. Nehmen Sie Atomkraft, nehmen Sie Wasserstoff, nehmen Sie KI.
Ja.
Das ist ja gerade der heiße Scheiß.
Ja.
Ja, alleine das ist ein, Sie haben Gott sei Dank dankenswerterweise mein Buch da liegen.
Ja, ich habe es noch nicht angesprochen. Ja.
Aus der Zukunft lernen. Ja. KI kennen wir seit 1956. Mhm. Ein Name, der einigen Älteren aber sagen wird, Marvin Minsky, der hat die Nummer sozusagen erfunden. Ja. Ja. Also es ist nichts Neues. Nur jetzt, genau wie mit ChatGPT, ja, es gibt Leute, viele, die kennen es vor 7 Jahren auch. Ja. Mhm. Da war es aber sowas von komplex, konnte man noch nicht mal zu Hause.
Nicht greifbar.
Überhaupt nicht greifbar. Jetzt, wo es uns dienlich ist, kennen wir es fast alle und nutzen es auch. Ja. Ja. So, aber trotzdem gibt es auch bei ChatGPT Leute, die es verteufeln. Die sagen, die Kinder werden immer dümmer, ja, die Jobs gehen verloren, ich brauche und so weiter. Also wir sind in einer Zeit, die massiv, wie glaube ich nie zuvor, das Gute und das Böse ständig neu verhandelt. Auf Lebensebene, ich meine nicht jetzt im Sinne von Putin oder Trump oder etc., ja, wo die meisten sagen, ist ja absurd, aber es trotzdem riesige Mengen von Menschen gibt, die dafür voten. Da kommen wir vielleicht später nochmal, was bedeutet das? Ja? Wenn man das Schlechte, für die meisten das Schlechte wählt, da tun die ja diese Menschen ja auch, um sich selbst zu schützen. Ja, das ist ja nicht so einfach, dass wir jetzt die Welt aufteilen können in die Guten und die Bösen. Ja, weil bei vielen Guten lüftet man den Vorhang und kommt dann auch zu anderen Ergebnissen. Also ich glaube, unser Problem jetzt und auch unsere psychische Irritation, schwere Irritation, liegt daran, dass wir nicht wissen, was richtig, was ist falsch. Und wenn wir es wissen, ist es eine kulturelle Wahrnehmung. Ja. Auch jetzt in Syrien, da muss man, ist ja irre, was da passiert ist, wenn man es jetzt mal unwissenschaftlich betrachtet. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das so ist. Und wenn ich dann aber einige Figuren sehe am nächsten Tag und sagen, jetzt schickt man die Syrer zurück, nachdem man sie 20 Jahre ignoriert hat, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, jetzt könnte man darüber auch einen Podcast, aber das bringt alles nichts. Das ist die strukturelle Situation. Ja. Wir beurteilen die Situation nur noch im eigenen Sinne. Im subjektiven, im persönlichen, im ideologischen, im politischen, im kulturellen. Und deshalb haben wir da auch diese 3, 4, 5 Parteien, ja, die ja nur noch für sich reden. Ja. Kann ich nachvollziehen. Das ist ja der Zeitgeist, dem die zum Opfer fallen. Sie haben aber offenbar nicht die Größe, über diesen Schatten zu springen. Und meiner Ansicht nach haben sie auch das falsche Personal mittlerweile, weil die kommen aus ganz anderen Zeiten. Mhm. Die sind völlig anders sozialisiert. Ja, die spielen ja auch Demokratie innerhalb der Partei, nicht im Umgang mit dem Bürger. Ja. Wir können ja nur ein paar wählen, die da ausgewählt worden sind.
Ja, wir schicken jetzt schon wieder ganz schön viele Sachen drin. Fangen wir, zäumen wir es andersrum auf. Bleiben wir mal bei dem Thema Gut und Böse. Warum tun wir uns, selbst wenn wir jetzt mal nur, bleiben wir mal nur hier und vergleichen uns jetzt mal nicht mit jemand, der in Afrika lebt oder in, weiß nicht, Südfrankreich, warum sind wir nicht mehr in der Lage, zumindest im Großen und Ganzen Gut und Böse voneinander zu unterscheiden? Das hat doch eigentlich jahrzehntelang okay funktioniert, bis auf kleine Ränder, die hat es immer gegeben und die wird es auch immer geben und das gehört auch dazu, zu so einer freien Gesellschaft. Aber warum bekommen wir das nicht mehr hin? Also warum sind wir, können wir Gut und Böse? Also Putin ist so ein schönes Beispiel. Es gibt sehr viele Russland-Freunde und Versteher, auch unter mutmaßlich intelligenten Menschen. Und das Gleiche gilt ja für andere Bereiche auch. Also warum können wir das nicht mehr?
Also erstmal muss eine Demokratie aushalten, dass andere anders denken.
Unbedingt.
Wie man damit umgeht, ist eine Frage. Ich glaube, dass Ausgrenzung immer zu einer automatischen Vermehrung, wie wir, um euch jetzt gerne Beispiel zu nennen, jeder weiß, was ich meine, führt. Ja, das ist keine Form. Wo ist das Gute geblieben, wenn wir so mal fragen? Weil das Gute gibt's ja weiterhin. Im persönlichen Leben, in der Familie, Altruismus. Erstaunliches Gutes. Also der Mensch selber, glaube ich, hat an seiner Eignung zum Guten überhaupt nicht verloren. Ja. Aber ein übergeordnetes Gutes, auf das man sich einigen kann, das kann auch sein, Russland war früher mal im Kalten Krieg der Feind. Ja. Unter diesem vermeintlichen Gemeinsamen konnte man jahrzehntelang eine konstruktive Politik machen. Inklusive Atomverzicht, inklusive Waffensperrvertrag und so weiter. Also da war das gar nicht das Gute, es war eine Orientierung. Ja. Und das ist es. Das Gute hat keine Orientierung mehr. Weil auch das Ethische, jetzt muss ich leider schwere Geschütze aufziehen,
die will ich haben,
seit 5000 Jahren sich immer mehr ad absurdum führt. Das Gute, das geforderte Ideal, der Frieden, das Gutsein, die Steuern zahlen, ja, lieb sein zu den anderen, Flüchtlinge herzlich umarmen, ja, und so weiter und so weiter. Das Gute, das ist wunderbar. Aber wir wissen, dass das nie geklappt hat. Und in einer Welt mit 8, 9, 10 Milliarden schon mal gar nicht mehr. Weil am Ende ist das Gute für das Individuum als solches erstmal den Abend zu erleben in einer überschaubaren Weise. Ja, dann Monate überleben, dann Kinder erziehen können, ernähren können und dann eine gewisse Absicherung fürs Alter. Das ist ja etwas, was wir als gut und erstrebenswert betrachten. Ja. Ja, wir haben 8 Milliarden Menschen. Wie viel haben das? Ich behaupte mal, vielleicht 2. Also jetzt haben wir das Gute irgendwie schon mal ganz schön angegriffen. Ja, so, und dann gibt's die Ethik. So Ethikkommissionen, ja, die geben Ratschläge etc. Ehrlichkeit, brauchen wir auch nicht lange reden. Es sind Ankündigungen. Ja. Selbst der von mir zutiefst verehrte und von Millionen Menschen Immanuel Kant und der kategorische Imperativ. Dieser Satz, handle so wie du selbst. Wenn ich das irgendeinem erzähle, der jetzt aus Syrien kommt oder der in Deutschland lebt, eine Mutter mit 3 Kindern, die keine Sprache, dann sagt die, von welchem Scheiß redest du denn? Ja, es ist nicht real. Und deshalb, ich bin es nicht verantwortlich, dass ich jetzt zur Eigenwerbung geführt worden bin, habe ich den Begriff vor Jahren schon der Konkretik geprägt. Das Gute ist das, was man gut macht, nicht das, was man verspricht. Es gibt heute auch noch Preise, die verteilt werden, bis hin zu bei Nobelpreisen, beim Friedensnobelpreis. Den kriegt man für das, was man beabsichtigt. Damals Obama.
Ja, ja,
we changed the world. Fantastisch. Alle haben den Mann geliebt. Ja.
Aber nur hat er leider nicht geliefert, gell?
Er hat nicht geliefert und am Ende hat er mehr Geld ausgegeben für Waffen als Trump. Genau. Ich will jetzt auch nicht so aus der Hüfte. Ja, dann kommen nur die Dinge sind doch verbürgt. Also wir sind in einer extrem schwierigen Situation, dass die Einhaltung, die Überprüfung des Guten, ja, fast eine wissenschaftliche Qualität bekommen hat. Und wir haben ja in meinem Leben, in großen Teilen wurde immer von Objektivität gesprochen, von Rationalität und auch von der Instanz, die das eigentlich herstellen soll. Nämlich
sind wir bei der Scheinheiligkeit.
Da sind wir bei der Scheinheiligkeit, das ist schon seit Jahren so. Ja. Die Wissenschaft war aber die Instanz, der man glauben konnte. Aber es gab auch nur wissenschaftliche Berater und Beiräte und so weiter. Das glaube ich auch, dass in der Politik die Wissenschaft eine andere Rolle spielen muss. Nur, wenn die Wissenschaft heute für jede noch so absurde Thematik auch einen Nobelpreisträger findet, in Anführungszeichen, ja, was soll ich meinem Kind denn erzählen? Was soll ich den Studentinnen und Studenten, was sollen Lehrer den Schülern erzählen? Früher wurden Gut und Böse, nicht, dass ich sage, früher war alles besser. Im Gegenteil, ich bin radikaler Verfechter der Überzeugung, dass wir vor der größten Veränderung der Menschheit stehen und dass es immer besser wird. Ja. Seit Millionen von Jahren, seit Tausenden von Jahren, die Evolution ist die größte Erfolgsgeschichte. Es gibt ja auch keine andere. Das geht immer weiter. Ja, wir sind so weit, dass wir uns bald selbst erfinden können. Das ist auch spooky, aber die Geschichte, das was ja, aber das hat weder mit Gut noch Böse zu tun. Das ist Technologie. Technologie ist weder gut noch böse. KI ist nicht gut und böse. Die Frage, wie wir damit umgehen. Also das Gute und Böse ist eine Entscheidung des Menschen. Und die müssen wir, glaube ich, jetzt neu vermessen. Die einzige Hoffnung, die ich habe, um das zu tun, weil ich glaube an das Gute im Menschen, aber ich glaube nicht an das Gute in dem Menschen, wenn dem einer auf die Füße getreten hat. Dann ist die Sendung nämlich beendet. Bis auf ganz wenige, die auch dazu in der Lage sind. So, ich setze auf die künstliche Intelligenz. Dass das Gute bemessen wird, gemessen wird. Und am Ende, Konkretik, heißt für mich, das Gute ist das, was ich umgesetzt habe, was bewiesen ist, was eine Rolle spielt und nicht das Angekündigte. Spielt überhaupt keine Rolle. Ist wie nicht gesagt, ist Gelaber. Ja, und heute wird ja, das ist noch ein anderer Punkt, der mir wirklich massiv in unserem psychologischen Umfeld auffällt, die Trennung zwischen Sprache und Wirklichkeit.
Ja.
Jeder kann alles und jede kann heute alles sagen und kriegt auch eine Resonanzboden. Das ist ja auch irgendwie okay. Aber die Überprüfung, was der Wirklichkeit standhält, die ist überhaupt nicht mehr da.
Nee.
Das heißt, die Sprache hat sich verselbstständigt.
Ja.
Und das ist absurd. Wenn Sprache sich verselbstständigt hat, definiert jeder das Gute und das Böse für sich.
Ja.
Weil das Böse ist dann nur noch das, was mich stört.
Das ist natürlich ein Riesenpunkt, den wir zum Beispiel in der Politik im Moment sehr deutlich sehen. Jeder bekommt das auch manchmal auch an vielen Stellen, gerade in der jüngeren Generation mit, wo man sagt, die können heute alles, weil sie natürlich Zugang zum Internet haben. Aber da sind wir eben im Unkonkreten. Oder wir haben einen Wirtschaftsminister, der sagt, es gibt keinen Wirtschaftsminister, der je mehr für Wachstum getan hat, als der jetzt dann demnächst aus dem Amt scheitert. Und das ist schon ein schwieriges Phänomen in der Politik im Moment.
Absolut, aber ich verstehe ehrlich nicht, es gibt ja auch die Wahlomaten und so weiter. Wir haben die Technik, um die Sätze der Minister aus der Legislaturperiode zu messen und zu bewerten. Warum? Vielleicht gibt's das auch, ja, es ist machbar. Ja. Und dann würde man bei all den Herrschaften, Damen und Herrschaften sehen, wie die sich um 360 Grad drehen, je nach Windrichtung. Ja? Und das kann man wirklich zum Vorwurf machen. Ja? Und die Selbstermächtigung zu sagen, ich bin der Beste aller Zeiten, das kann man auch nur in der Politik, weil im Formel 1 kann man es schon mal nicht.
Ja? Genau. Da würde man das recht schnell messen können.
Absolut. Ja. Ja. Oder wenn jemand, der nicht Formel 1 fährt, sagt, ich würde es ja viel besser können, wie es im Fußball ist. Ja? Ja. Aber bitte, wir reden über völlige Absurditäten. Da brauchen wir uns gar nicht vertiefen. Ja. Das ist irre. Ja? Ich finde genauso irre, nochmal der Respekt vor der Politik, nochmal der Respekt vor den Politikern, nochmal der tiefe Dank in meinem Alter, muss ich das sagen, für das, was Politik bei uns in Deutschland geleistet hat, die letzten 60, 70 Jahre. Also überhaupt keine, steht mir gar nicht zu, da eine Klatsche, im Gegenteil. Aber Politik hat sich wie alles andere auch verändert und das politische System ist meiner Ansicht nach am Ende. Nicht am Ende jetzt moralisch, das scheint so zu sein, sondern am Ende der Möglichkeiten. Es braucht eine neue Technologie. Ja, auch wenn ich jede Entscheidung mit Brüssel, mit United Nations und so weiter, stellen wir uns das reduziert auf Kindererziehung vor. Ja? Ja. Ich erziehe nicht mehr als Vater und Mutter oder wer auch immer als Paar, sondern ich muss vorher noch ein paar andere zu Rate ziehen. Einfach nicht machbar.
Bevor es hier gleich weitergeht im Programm, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Denn viele haben ja nachgefragt, jawohl, es gibt wieder einen Mission Money Live Event. Und zwar startet am 6. Februar um 19.30 Uhr hier in München der Mission Money Gipfel 2025. Alles, was wichtig wird für dein Geld. Wir bringen die Kapitalmarktstrategen der großen Asset Manager auf eine Bühne und diskutieren alle wichtigen Themen durch. Also, welche Auswirkungen haben die Trump-Reformen auf Aktien? Wie weit geht dieser Höhenflug noch? Weiterhin immer nur Big Tech oder kommt jetzt doch mal die Zeit der Nebenwerte? Was ist eigentlich mit Europa? Wo gibt es noch richtig attraktive Chancen und vielleicht wo auch mal das eine oder andere Risiko, das man auf dem Schirm haben muss? Natürlich reden wir auch über Gold, Rohstoffe und alles, was an Makrothemen so wichtig ist. Es wird also der ganz große Investment-Rundumschlag werden. Mit mir auf der Bühne werden drei Profis sein, die ihr von der Mission Money erkennt und schätzt. Da ist einmal Thomas Kruse, der CIO von Amundi Deutschland. Dann haben wir dabei Tilman Galler, Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management. Und noch Joachim Schallmeier, Leiter Kapitalmärkte bei der Deka. Drei sehr, sehr erfahrene Kapitalmarktstrategen und alle drei auch persönlich richtig gute Typen. Das werdet ihr feststellen. Am Ende des Roundtables wird es natürlich die Chance geben, eure persönlichen Fragen zu stellen und im Anschluss gibt es noch das legendäre Mission Money Get Together. Dann könnt ihr bei Drinks die drei auch noch persönlich kennenlernen. Ich werde natürlich auch da sein und auch Matze hier hinter der Kamera wird am Start sein, falls noch jemand Fragen hat zu seinen ganzen Hebelzockereien und zu seinem Zockerdepot, wird er euch natürlich auch Frage und Antwort stehen. Also holt euch euer Ticket, es wird ein richtig, richtig guter Abend. Den Link zur Veranstaltung und zu den Tickets packen wir euch unten in die Beschreibung rein. Ich freue mich auf euch. Aber es bringt natürlich mehrere Punkte jetzt zusammen. Deswegen ist es gar nicht ein einzelner Politiker und auch nicht nur die Ampelregierung, über die jetzt alle wahnsinnig schimpfen oder zumindest Teile davon, sondern die Probleme fingen ja auch schon 20 Jahre vorher an. Und das ist ja auch eine Entwicklung, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ich bringe da nochmal kurz das Gut und Böse mit rein, denn das sehen wir ja auch, also nicht nur dieses Thema, was ist denn böse, wir können ja auch dieses, was ist gut, wie Sie es vorhin beschrieben haben, wenn wir jetzt mal nur auf unsere Gesellschaft gehen, das kriegen wir auch schon nicht mehr hin. Wir sind ja unfassbar gute Moral-Weltmeister, wir können überall mit dem Finger wedeln und erzählen, was wir denn alles so Tolles könnten.
und tun aber nichts davon. Also es ist ja auch eine Überhöhung und eine Verdrehung dessen, was Moral und Ethik eigentlich ist. Also
super,
es ist eigentlich ein Missbrauch der Worte.
Total, super Punkt. Und eine ganz gefährliche psychologische Selbstbeschädigung.
Genau.
Weil wenn ich als Mensch oder als Institution oder als Repräsentant eines Landes international auftrete und immer noch mit dem Finger wedle, ja, aber selber weiß, bei uns geht's drunter und drüber.
Ja.
Ja, bei uns, ich bin gar nicht mehr eigentlich regierungsfähig, jetzt in den Monaten, aber auch schon vorher.
Ja.
Wir verkaufen die meisten Waffen und verbieten anderen etwas. Das macht ja auch der Person selbst eine Problematik.
Ja,
ja, das ist ja auch Scheinheiligkeit in dem Sinne. Aber man sagt denn, ich tue es im Interesse meiner Partei oder meiner Regierung. Es ist auch immer die Gefahr einer Selbstverblendung dabei, die zutiefst menschlich ist. Deshalb wäre mir lieber, man würde mit der Politik oder mit seinen Parteien im Dialog sein. Aber was die Leute denen ja jetzt zu Recht vorwerfen, ich auch, ist, die hören überhaupt nicht mehr zu.
Genau.
Die interessieren sich ja gar nicht für Wählerinnen und Wähler, sondern die interessieren sich für Gruppierungen, die ihnen dienen.
Mhm.
Ja, und ein Bürger und eine Bürgerin und gerade junge Leute wollen eine Zukunftsperspektive.
Ja.
Und die ist absolut nicht gewährleistet, weil da sind wir irgendwo, noch können wir uns leisten, scheinbar im freien Fall, weil keine Entscheidung getroffen wird.
Ja. Ja. Auch 50- und 60-Jährige wollen noch eine Zukunftsperspektive haben, weil die wollen jetzt auch nicht übermorgen in die Grube steigen.
Auch 100-Jährige.
Ja, auch 100-Jährige.
In unserem Institut für Zukunftspsychologie machen ja Interviews, Zukunftsinterviews. Ich meine, daraus nehme ich ja auch viel meiner, weiß ich nicht, Substanz, aber zumindest meiner Impulse, weil wir alle Leute fragen, was macht ihr in 10 Jahren?
Ja. Ja.
Und dann sagt auch eine 100-Jährige, bei der habe ich nämlich mal gesagt, vielleicht sollten wir nur die nächsten 5 Jahre nehmen, da war ich zu Recht sauer, weil ich super fand. Ja. Sagt ihr, alle fragen sie nach 10 Jahren mich nicht. Ja. Kleine Anekdote. Ja. Aber darum geht's ja. Wenn man die Menschen dazu bringt, für sich selbst in die Zukunft zu sehen, aber nicht als Verlängerung des Status quo. Das heißt, wenn ich dem Armen erlaube, sich selbst erlaube, zu träumen, dann träumen keine 99,9% nicht reich zu werden, ja, sondern vernünftig leben zu können. Ja, eine Perspektive zu haben, den Kindern etwas zu bieten. Deshalb sage ich immer wieder, der Mensch als Individuum, Mann, Frau, Kind, weltweit sind vernünftig. Ja. Aber was nützt mir die eigene Vernunft, wenn ich nichts zu essen habe? Ja. Was nutzt die Vernunft, wenn meine Firma pleite geht? Wenn ich die KI nicht verstanden habe und so weiter. Weil wir reden von Komplexität.
Ja.
Politik hat aber, und viele andere, natürlich, es sind nicht nur die Politik, hat auf diese Komplexität keine Antwort, sondern die Reduktion von Komplexität auf Simplizität. Mhm. Und so kommen wir leider nicht weiter. Das ist ja eine Aufgabe für mich von politisch Wirksamen, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären.
Ja.
Aber wenn ich eine bestimmte Klientel nur vertrete, dann kann ich nur meiner Klientel etwas erklären. Ja. Und alle Bürgerinnen und Bürger wollen eine Kanzlerin oder einen Kanzler oder Kanzlerin, die für alle da ist.
Ja.
Und gucken Sie sich alle an, die da jetzt stehen, die sind nur für bestimmte Leute da. Und ich muss auch sagen, wegen eines anderen Interviews in der Zeitung habe ich ein paar Gespräche, jetzt Interviews gemacht. Und ganz viele Leute kriegen einen Hals, weil sich hier auch Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten ausrufen, die es nie werden können.
Mhm.
Das ist ja genauso, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich glaube, dass ich auch den Nobelpreis irgendwann bekomme. Ja,
ja klar.
Da bin ich ja eigentlich, bei den meisten bin ich dann unten durch, ja, obwohl es auf dem gleichen Niveau ist. Ja, ich stelle mich als etwas auf, was ich nicht werden kann.
Mhm.
Das kann nicht wahr sein. Warum? Und das ist, glaube ich, etwas, was die Politik auch wirklich machen kann. Die können ja jetzt nicht sozusagen die Energiekrise direkt lösen. Ja?
Nee.
Wir wollen den Eindruck, dass mit Radikalität und mit Charakter unsere Probleme in Angriff genommen werden.
Mhm.
Das wollen wir. Wir wollen nicht, dass Bäume versetzt werden. Und wir wollen, dass Dinge, die möglich sind, nämlich zum Beispiel künstliche Intelligenz, das klingt für viele jetzt vielleicht, es ist komplex, ja, aber die kann uns helfen, zu objektiven Entscheidungen zu kommen.
Ja.
Was wir aber bekommen, sind Facetten,
mhm,
ja, Bruchstücke, ja, und Selbstinszenierungen.
Mhm.
Da bricht gerade ein Haus zusammen, da stellt sich jemand hin und sagt, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja.
Ja, genau.
Wir haben die Trümmer jetzt schon nummeriert und werden ein neues Haus. Da sagen ja alle, bist du bekloppt.
Mhm.
Und dann, muss ich jetzt leider sagen, tut mir leid, aber wenn dann eine solche Performance, Leistungsperformance, allgemein auftritt und sich für die Neuwahl stark macht,
ja,
dann verstehe ich es nicht mehr.
Mhm.
Ja. Nicht, dass da nicht Kompetente drunter sind, ja. Aber das ist schwer, Leuten zu verkaufen.
Ja, und das ist nämlich ist ein guter Punkt, worauf ich auch hinaus wollte, nochmal abschließend zur Politik, bevor wir ein bisschen nach vorne wollen natürlich noch. Was man, finde ich, jetzt im Ist sehr schön sehen, wo ja schon der Wahlkampf wieder angefangen hat, ist, dass wir feststellen, dass die wichtigen Themen, an denen es in Deutschland schon recht lange krankt, und deswegen sind wir da, wo wir sind im Moment, wo alle ja, es geht ja alle noch okay gut, aber wir wissen so, Industriestandort irgendwie schwierig, Wirtschaftsstandort schwierig, Energiekrise und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen liegen ja sehr lange schon auf dem Tisch. Wir als Wirtschaftskanal reden häufiger drüber mit vielen klugen Köpfen. Aber man stellt jetzt schon wieder fest, da ist der quasi Wahlkampf noch keine 2 Wochen, 3 Wochen alt an dieser Stelle, genau diese Themen rücken jetzt schon wieder in den Hintergrund. Also Beispiel, wie klären wir dieses ganze Energiethema, wie können wir den Wirtschaftsstandard erhalten, wie kriegen wir die Bürokratie runter und so weiter und so fort. Das rutscht jetzt schon, obwohl wir in dieser politischen Krise ja genau deswegen sind, schon wieder in den Hintergrund.
Das heißt, der Wahlkampf, die Situation, die Sie jetzt beschreiben, der ich völlig zustimme, bedeutet faktisch weitere Monate des totalen Stillstands. Ein Stillstand, der stillsteht, verschlechtert sich automatisch. Verzicht auf Zukunftsthemen heißt Reduktion auf 2 Ebenen. Emotionale Trüffelsuche, peinlich jetzt bei Syrien zu sehen, wie man es direkt umsetzen will. Also wirklich, das finde ich jetzt nicht akzeptabel.
Ja, ja.
Und persönliche subjektive Welteinschätzung von allen.
Ja.
Ich will jetzt keine Namen.
Genau. Nein,
in allen Parteien.
Trifft alle.
Alle machen, egal wo, von der Küche bis zum, machen die ihre Videos und erzählen etwas, was jeder Influencer erzählen kann, wie er sich da was vorstellt. Ja.
Morgens bei der Toilette, man muss es auf das Niveau runterziehen, auf dem
stattfindet. Es ist nichts anderes als Beiwohnen beim Zähneputzen.
Ja. Ja.
Und das verkaufen die uns jetzt als Empfehlung für eine Wahl. Nee, da kann wirklich weder ein Junge, noch ein Mädchen, noch ein Erwachsener ernsthaft. Es sei denn, ich bin so involviert, auch parteipolitisch, auch industriell oder in meinem Land, oder ich erwarte einen Kredit, oder ich brauche die Regierung, natürlich brauchen wir die alle irgendwie, ja. Sie sehen, das hängt so derartig zusammen, dann halten sich auch viele zurück.
Ja.
Ja. Wir haben ja 40% der Bevölkerung, die hält sich wirklich zurück, die gehen nämlich gar nicht zur Wahl.
Genau.
Ja, das ist auch normal. Hier spielen ja nicht alle in der Demokratie mit. Und das hat ja auch Auswirkungen. Warum tut man jetzt nicht das und sagt, wie würden wir ein paar Probleme lösen?
Ja.
Faktisch. Wenn ich sage, wie ich Probleme löse, stoße ich automatisch auf Zustimmung und auf Ablehnung.
Ja.
Und alle tun so und wollen irgendwie durch die Verquastheit ihrer Sprache so viele wie möglich einfangen.
Ja.
Ja, also man versucht den Leuten nicht vom Kopf zu stoßen, damit einer aus Versehen doch noch ein Kreuz da macht. Ja. Bitte, das Mittelalter. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das Boulabü, falls man die Kindersendung noch kennt.
Ja.
Ja. Und wir sind unter Erwachsenen, wir sind im 21. Jahrhundert, um uns rum sind Kriege.
Ja.
Ja. Und was das angeht, muss ich auch sagen, sind wir so weit von Trump, der sich Sprache und Wirklichkeit völlig losgelöst hat, nicht entfernt. Nur der verfolgt eine Strategie.
Mhm.
Bei uns sehe ich keinen.
Der ist ein bisschen cleverer, der hat einen Plan.
Ja, clever will ich noch nicht sagen, weil er ja auch unmöglich ist auf der anderen Seite.
Genau.
Ja, aber er ist vielleicht schon ein Zeichen, in welche Richtung die Zukunft geht.
Das wäre nämlich meine Anschlussfrage. Wenn wir nun offensichtlich, wenn wir diesen Wahlkampf nehmen, in einem weiter so Modus sind, nur ein bisschen anders verquasselt, also wir sind in der gleichen Scheinheiligkeit, über die wir an vielen Stellen immer reden, bleiben wir, das ist im Moment, fühlt sich so an und wahrscheinlich wird es darauf auch hinauslaufen in dieser Bundestagswahl, heißt, wir bekommen wieder 4 Jahre rumwurschteln, weil wir diesen Aufbruch nicht da haben. Und auch natürlich der Wähler, Sie haben es natürlich am Anfang gesagt, da wären wir jetzt auch noch drauf zurückgekommen. Es ist ja nicht nur der Politiker, sondern in erster Linie ist es der Souverän, der wählt.
der Souverän.
Jeder quasi, und die Bürger sind natürlich, kriegen immer die Politiker, die sie verdient haben. Da ist ja natürlich auch viel dran, weil wir selber diesen Druck nicht erzeugen, weil wir nicht in der Lage sind, das zu erkennen, die Probleme, und sie auch einzufordern oder zumindest Lösungswege einzufordern.
In Zeiten in allen Zeiten wünschen wir uns jemand, der unsere Interessen vertritt.
Ja.
Ja, und wenn unterschiedliche Interessen vertreten werden, offensichtlich, dann gibt's auch unterschiedliche Gruppierungen. Ja. Nur, das hat ja 40, 50 Jahre sensationell geklappt in Deutschland. Ja, mit Hoch und Tiefs, mit Politikern, die etc. gut und schlecht und alles waren. Aber im Gro hat's funktioniert. Grandioses geleistet. Weil am Ende bei allen eine Kompromissfähigkeit da war. Mhm. Bei allen Parteien.
Ja.
Und das ist wichtig. Weil am Ende muss ich einen Kompromiss finden, weil ich habe eine Aufgabe vom Wähler.
Ja.
Ja, mir gegenseitig die rote Karte zu sagen oder das nicht, das, so geht's leider nicht. Mhm. Unser System. Dann kommen wir in andere Systeme hinein. Mhm. Ja, das ist die große Gefahr. Und jetzt ist es auch so. Was soll der Wähler machen? Ja, der ist ja demokratisch sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Psychologisch ist wichtig, wie man sich äußert für einen selber. Wenn einem der Hut oder der Kragen platzt, dann spricht man mit Freunden oder am Arbeitsplatz und so weiter. Ja, wenn ich da vor dem Kreuz stehe, ist eine ganz andere Situation. Ja, dann wähle ich ja sozusagen aus den vorhandenen Möglichkeiten oder nicht. Ja, es gibt also Leute, die sicherlich nicht wählen. Dieses Mal, glaube ich, wählen doch wieder viele, weil sie ja was anderes wollen. Sie wollen was anderes. Aber das andere wird ja gar nicht angeboten. Ja. Es sei denn, ein anderes Verfassungskonzept bei Rechten. Ja, die wollen ja die Demokratie anders umbauen. Ja, mhm. Auf der linken Seite genauso. Ja, und die anderen sind sehr nah beieinander, auch wenn sie sich jetzt fundamental voneinander wegbewegt haben. Dann wurde aber gesagt, was schon nicht geht, ja, demokratisch finde ich auch jetzt nicht vernünftig, ja, weil wenn ich sage, mit denen mache ich gar nicht, mit den Grünen muss ich jetzt einfach sagen, von Seiten der CSU, dann sage ich auch dem Wähler, pass auf, was du wählst, ist mir schon mal scheißegal, ja, ja, und das geht auch nicht, ja, da kann man ja nachher entscheiden, aber kann man das vorentscheiden oder muss man vorher gucken, ob es eine Gemeinsamkeit gibt, weil wenn eine CDU gewinnen würde, eine Möglichkeit, ja, mit wem sollen die es da machen? Und warum jetzt wollen wir nicht in die Tiefe gehen? Kann ja jeder überlegen. Nur wir sehen, wie eingeschränkt sich die Möglichkeiten jetzt schon gestalten.
Ja.
Also da kommt ja gar nichts mehr raus. Mhm. Es sei denn, wir haben Wählerinnen und Wähler, die auf die intellektuelle Idee kommen, auf die gefährliche intellektuelle Idee und sagen, pass auf, die wähle ich gar nicht. Mhm. Ich gehe gar nicht hin. Und nachher haben wir 15%. Ja, und die haben dann weiß ich nicht, welche Parteien. Dann stecken wir aber richtig in der Scheiße. Ja, eine Möglichkeit. Genau die Möglichkeit gibt's ja auch, jetzt weiß ich nicht wann, am Montag, ja, wenn der Herr Scholz nicht entlastet wird.
Ja.
Und ich kann mir ein paar Parteistrategen außerhalb der Ampel vorstellen.
Das mindestens mal schon mal durchgerechnet haben.
So, und jetzt sind wir wieder bei Gut und Böse.
Mhm.
Das ist, ich will nicht sagen böse, aber hat nichts mit dem Regierungsauftrag zu tun.
Mhm.
Hat nichts mit der Repräsentanz den Bürgerinnen und Bürger zu tun. In jeder Partei. Das ist eine Instrumentalisierung der eigenen Interessen, des eigenen Weltbildes.
Ja.
Und ich verkaufe einer Bevölkerung sozusagen die Sicht von einer Gruppe, die vielleicht am Ende 3, 4, 5.000 Aktive hat oder weniger. Und natürlich noch Parteimitgliederinnen und Parteimitglieder. Das Modell ist zu Ende. Wir müssen die Demokratie jetzt retten, weil wir alle wissen, ist sensationell. Ja, aber wir müssen gucken, wie wir auch mit Hilfe technischer Möglichkeiten ja zu einer anderen Form des Gestaltens kommen. Ich will, muss natürlich ein Beispiel nennen, sonst
das wäre die Frage jetzt. Ja.
Nehmen wir Thema Gesundheit.
Mhm.
Es ist mit Hilfe von Software, Hardware und Algorithmen möglich herauszufinden, wo müssen in Deutschland die Krankenhäuser stehen.
Ja.
Ja, Unikliniken und so weiter. Wir wissen über die Technologie, können wir ganz schnell herausfinden, wie ist die Altersverteilung auf dem Land und so weiter. Wir können dieses Thema auch machen, zum Beispiel für Landpraxen, weil die jungen Leute, jungen Ärzte wollen nicht mehr 16 Stunden arbeiten. Ist das jetzt böse? Nee, überhaupt nicht, das ist deren Sache. Der einfachste Vorschlag des gesunden Menschen, was ist passiert, denn macht es doch zu dritt. Ja, und wir können doch trotzdem in der Stadt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber das sind wir subjektiv. Andere sagen, zu dritt geht gar nicht. Eine KI kann uns diese Dinge relativ objektiv aufzeigen. Am Beispiel der Krankenhäuser wissen wir aber, wir haben jetzt ein Ergebnis bekommen, ja, was die Verteilung, so eine Karte zeigt, die durchdacht ist. Wir kennen die meisten Erkrankungsmöglichkeiten in der Nähe. Wir wissen, wie alt die Leute sind, Lebenserwartung. Da kann man etwas schaffen, wo man sagt, in Deutschland ist ein kleines Krankenhaus oder im Umkreis von 7 Kilometer erreichbar. So eine Uniklinik, ich kann keine Stroke-Unit in jedem Dorf haben. Verstehen wir doch alle. Ja, ist doch darstellbar. Ja. So, wenn wir dieses Ergebnis jetzt aber den einzelnen Parteien zur Ansicht geben, den Gewerkschaften zur Ansicht, den Kirchen zur Ansicht, den Vereinen zur Ansicht, den unterschiedlichen Stakeholdern, hat jeder dazu eine andere Ansicht. Ja. Und die Ärzte allemal. Ja, keinem trete ich jetzt zu nahe. Nee, nee. Ich sage nur, wir haben eine mögliche Lösung, die auf technischem Wege erzeugt ist, nicht ideologisch, nicht emotional. Und dann werden aus den Menschen, die es gut meinen, ich möchte nur von denen reden, weil bei den anderen wissen wir ja, was kommt, werden die zu Piranhas und fallen darüber her. Ja. Und was passiert? Nichts. Mhm. Und diese Form des konsequenten Nichts haben wir seit Jahren in allen Politikbereichen. Und dann darf man auch fragen, gut und böse, wenn es dazu kommt, dass eine Maut diskutiert wird, riesig groß, hoch und runter und so weiter. Und am Ende muss man auf juristischem Wege irgendwo 300 Millionen oder ich weiß nicht wie viel zurückzahlen, gab es ja ein Versagen. Ich will jetzt auch da, geht es nicht um Namen. Mhm. Aber kann ich das alles durchwinken? Kann ich auch Cum-Ex-Geschäfte oder Anklagen, kann ich das alles durchwinken? Ja. Und ich musste mich damals, da habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, für ein ORF da ein bisschen mit Wirecard beschäftigen. Ja. Aus der Zukunft lernen, vieles ist vorher klar, Jahre. Aber wenn es gut läuft, warten wir erstmal, bis es vor die Wand gelaufen ist. Mhm. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade. Ja. Und deshalb wäre die Notwendigkeit jetzt ein paar, wenn die Parteien sich alle ein Thema raussuchen würden, wenigstens. Ja. Und man kann natürlich auch, weil ich war irgendwo vor kurzem mit einem Vorsitzenden einer Partei in einer Talkshow, der hat gesagt, die Milliardäre sollten abgeschafft werden. Ja. Das ist ein gutes Recht, die Meinung zu haben. Ja. Aber auch da könnte man ganz schnell, selbst mit ChatGPT, aber auch mit, rausfinden, was hat das für eine Konsequenz? Ja. Millionen von Arbeitsplätzen. Investitionen in Forschung etc. Wenn mir jemand sagt, pass auf, da sind so unfassbar reich und ich möchte, dass dieser private Luxus im Verhältnis zu anderen eine andere Besteuerung bekommt, da bin ich der Letzte, es geht ja nicht um mich, aber dann werden die meisten Leute sagen, ja, darüber müssen wir wirklich mal nachdenken. Übrigens als Vermögensforscher sage ich, die meisten Reichen würden auch darüber nachdenken.
Das habe ich den Eindruck auch immer. Also zumindest die richtig Reichen würden sagen, klar, trage ich einen kleinen Beitrag. Wenn er irgendwie okay und fair ist.
Das ist ja auch der Irrsinn. Die richtig, das klingt jetzt auch alles so trotzdem so eigentlich negativ. Ja. Es gibt unglaublich Vermögende, es gibt aber nicht viele. Weltweit ungefähr 4.000 Milliardäre. Die haben einen anderen Hebel als wir.
Ja.
Nicht vergleichbar, können wir uns noch nicht mal vorstellen. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir uns die aber angucken, wenn wir über die urteilen, was man über die zu fassen bekommt. Viele von denen sind unternehmerisch, technologisch von leider, Gott sei Dank, wichtiger Bedeutung. Die schaffen auch in den meisten Ländern, wo es ordnungsgemäß zugeht, zahlen die höchsten Steuern. Das ist keine Rechtfertigung für nichts, vor allen Dingen nicht für moralische Entgleisung. Aber es ist etwas, was eine Rolle spielt für uns alle. Hm. Und wenn wir jetzt sehen, wer treibt gerade die Welt, dann sind es diese ein paar Milliardäre unter sich. Wir werden die ja bald zum ersten Mal auch als Team in einer Regierungsmannschaft sehen und gucken, was dabei rauskommt. Nur bei uns in Deutschland ist diese Einflussnahme des Superreichtums ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in Amerika oder in Diktaturen zu tun ist. Weil in China haben Milliardäre auch einen höheren Einfluss und in Indien auch. Ja, das ist gar keine Frage. Also auch da muss man relativieren. Aber wie soll ich sagen, ich gehe meiner Arbeit nach, ich bin im Moment irritiert, habe auch nicht viel Zeit Und dann sagt mir einer, die wirklich Schuldigen sind die. Ja. Mhm. Dann bin ich auch relativ schnell bereit, überzeugt zu werden. Ja. Mhm. Wir müssen von diesen Scheißhausparolen müssen wir irgendwie weg.
Ja, genau. Und also USA ist gleich nochmal ein eigenes Thema, das wir auf jeden Fall gleich nochmal anschneiden. Einmal müssen wir natürlich schon nochmal eine Idee entwerfen. Also sehe ich nicht ich. Das ist das Schöne, ich muss ja nur Fragen stellen. Zusammengesetzt, wenn wir sagen, wir sind an einem Punkt, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, gerade politisch, wo wir einfach endlich diesen Bruch brauchen, Ende mit Scheißhausparolen, trifft es natürlich immer gut. Die Lösung, und im Moment sieht es halt leider so aus, kann ja nicht sein, wir bewegen uns an die rechten und linken Ränder, wo wir einfach es legitimiert finden, die Alternative ist, Nazis zu wählen, oder auf der anderen Seite keine Ahnung, Sozialisten, wie auch immer man die dann am Ende nennen möchte, das kann ja nicht der Weg sein. Das ist aber jetzt im Moment dieses Ding. Wir fallen auf Populismus rein und
wir fallen nicht rein, wir erzeugen ihn ja auch.
Wir erzeugen ihn
ja auch, natürlich. Wenn ich die Mittelschicht angreife.
Ein Teil fällt ja doch drauf rein. Wie kriegen wir da das Ruder rumgerissen zu diesem Bruch? Denn wir müssen ja, so ist es erstmal Henne- und Ei-Problem. Ne? Also, wir quasi die Gesellschaft erzeugt die Politiker, die wir verdient haben. Irgendeiner muss diesen Kreislauf ja durchbrechen.
Aber die anderen Seiten sehen es ja umgekehrt. Ne?
Richtig.
Verstehen Sie? Was ist jetzt in der Demokratie? Man muss bevölkerungstechnisch, da kann man davon ausgehen, dass 75-80% eindeutig diesen demokratischen Weg der, sag mal, das Ludwig-Erhardsche Konzept, was ja vielfach modernisiert ist, gerne für die Zukunft haben will, weil es de facto ein hohes Maß an Wohlstand bringt und auch an Rechtssicherheit. Das ist was davon ganz.
Entfernen wir uns ja aber seit 20 Jahren mindestens.
Spektakulär. Ja. Das so. Aber es war ja sehr erfolgreich. Und die Partizipation am Wohlstand ist in jeder weltweit die einzige Chance, friedliche und zukunftsperspektivische Umstände. Auch China hat das gemacht. Und zwar big scale. Die haben, weiß ich nicht wie viel, über 600 Millionen von der Armut in die Mittelschicht gebracht. Das ist das Konzept.
Ja.
Das Konzept ist nicht Gequatsche, sondern das Konzept ist denen, die keine Chance haben, eine zu bieten, weil damit kommt die Wirtschaft ins Rollen. Damit können Aktien gekauft werden und so weiter und so fort. Ja. Das ist das. Und wir haben hier auch, wenn wir 10, 12 Millionen arme Flüchtlinge in Deutschland haben, ungefähr, oder 14 Millionen, dann ist es unsere vornehmste und wichtigste Aufgabe, diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Weil dann wird es etwas Ökonomisches. Mhm. Dann werden die ermächtigt, sich selbst. Ja? Und das muss man natürlich, darf man auch international signalisieren. Bei uns ist jetzt Schluss mit kostenlosen Zuwendungen. Das ist nicht rechts, das ist nicht links, das ist für mich gesunder Menschenverstand.
Ja? Absolut.
Weil das ist physikalisch, das ist physisch. Ja? Das kann ich teilen, wenn es leer ist, kann ich zwar weiter schreien, ich teile gerne.
Aber ist absurd, ja nichts
ab. Brauchen wir nicht lange darüber zu reden. So, wie sähe so ein Konzept aus? Weil wir können es ja nicht bestimmen. Ich glaube, wenn wir jetzt Leute fragen, über einige unserer Thesen würden wir schon ein paar finden, die das gut finden, aber die Wahl ist im Februar.
Ja.
Bis dahin wird sich wahrscheinlich nichts ändern, es sei denn, es geht einer hin oder eine und verkündet etwas und überrascht uns alle, was ich fantastisch finden würde.
Ja.
Ja, weiß jetzt nicht, wer es sein könnte.
Genau,
das und, ist das. Und was es dann zu verkünden gäbe.
Ja.
Seit 15, 20 Jahren habe ich ein Modell, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben.
Ich glaube nicht.
Mit anderen, wie könnte neue Politik aussehen? Erstmal bin ich der Meinung, dass diejenigen, die Ministerinnen und Minister und im engsten Kreis sind, andere Eignungen brauchen.
Ja.
Es kann nicht die parteipolitische Karriere sein, das hat alles gut funktioniert, jetzt ist es aber absurd, ja? Sondern es müssen Menschen sein, die, wenn sie Gesundheitsminister, Arbeitsminister, Ministerin, was auch immer, eine absolute Expertise haben. Herr Lauterbach hatte eine Expertise, ja, in diesem Ding, aber die war meiner Ansicht nach auch im Team noch nicht ausreichend.
Ja. Ja,
da muss schon ein kleiner Stab von absoluten Expertinnen, Experten. Martin Walser, ein großer deutscher Dichter, hat gesagt, nichts ist durch sein Gegenteil wahr.
Ja.
Nichts ist ohne sein Gegenteil
wahr.
Das heißt, wenn ich absolut gegen Corona bin oder für Impfungen, muss ich mich auch mit ernstzunehmenden Wissenschaftlern auseinandersetzen, die dagegen sind.
Ja.
Das muss nicht der Bürger machen, die dann übereinander herfallen, sondern das ist sozusagen wirklich auf Expertenniveau.
Ja.
So. Und so stelle ich mir dann auch eine Verkehrsministerin oder Verkehrsminister vor, der die Automobilbranche kennt, der die neuen alternativen Energien kennt, der sich mit Wasserstoff auskennt. Dann müssen schon dolle Leute sein. Mhm. Ja, das ist gar keine Frage.
Ja.
Und so sollten die Parteien, die da sind, ist nur eine Option, ein Kabinett zusammenstellen, wie eine Nationalmannschaft.
Ja. Ja.
Die treten für die CDU an, die für die SPD, die für die Grünen, aber die selber sind nicht ideologisch eingefärbt,
ja,
sondern die haben nur eine Aufgabe, Lösung jetzt der Reduktion, ja, von Bürokratie.
Ja.
Solche demokratischen Dinge sind für Trump jetzt nicht so ideal, also sagt er, pass auf, der Argentinier hat da mit der Kettensäge gut gemacht, also nehme ich Elon Musk, der nimmt noch eine viel größere Kettensäge.
Ja.
Kann man auch machen.
Mhm.
Wird Effekte haben auf uns.
Ja.
Ja, wir sind im Schlafwagen unterwegs.
Ja.
Und andere treffen gerade für uns die Entscheidungen.
Ja.
Hier mit Ankündigung. Mhm. Weil wir haben schon 4 Jahre den Mann erlebt.
Ja.
Ja. Und hatten jetzt 4 Jahre Zeit nachzudenken. Und denken und kippen.
Denken immer noch.
Und kippen auch die Kohle ziemlich einseitig bei aller Zuneigung zur Ukraine und etc. Aber ich muss mich immer an den Satz erinnern, und damit in keiner Weise irgendwas Positives zum Putin. Für mich der größte Zeitverbrecher aller Zeiten. Ja.
Ja.
Deshalb kann man den auch nicht anbieten, jetzt eine Friedensoption.
Lass einfach weitermachen.
Ja. Ja, einfach weitermachen oder du nimmst die Hälfte des Landes und dann ist für uns
alles
okay.
Alles gut für alle. Ja,
gut und böse.
Ja.
Weil das Böse mutiert immer mehr ins Gute zurück,
mhm,
weil die Gefahr so groß wird.
Mhm.
Und dann sind wir in Zeiten, fing bei Cäsar oder weiß der Teufel, ja, wenn das Schlechte, das nachweislich Schlechte, vor dem alle Angst haben, salonfähig wird, dann hat das nicht nur mit Entfremdung zu tun und alle Leute werden doof und sind charakterlos, sondern mit Angst.
Mhm.
Ja, und die Geschichte des Nationalsozialismus und vieles andere ist völlig angstbehaftet.
Ja.
Und jetzt auch Gaza, wir können ja nicht so viele Themen aufmachen, da herrscht überall Angst und Hass.
Ja.
Ja, keine Komponenten für eine ethische Perspektive. Vor allen Dingen keine Komponenten für irgendeine Zukunft. Und alle Eltern, die Kinder haben, ja, wollen diese Zukunft.
Ja.
Und wenn es die gar nicht mehr gibt, ja, und wenn jeder bereitwillig das andere Land überfallen kann, was ja im Moment so ein bisschen so aussieht, ich meine, das ist ja uferlos.
Ja.
Nochmal, wo leben wir hier sensationell in unserem Land, ja,
ja,
vor diesem Hintergrund? Da müssen wir uns aber auch dementsprechend verhalten. Ich glaube auch nicht, dass unsere Außenministerinnen und Minister sozusagen als Friedensengeln durch die Gegend reisen müssen, sondern vielleicht sollen die mal mehr in Europa reisen und gucken, dass die EU eine besondere Stärke bekommt. Aber ich will keine politischen Ratschläge geben.
Mhm.
Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass die Politik sich kompetenzmäßig vollständig neu aufstellen muss.
Ja.
Nichts gegen die Parteien. Die Parteien haben aber damals unsere Gesellschaft repräsentiert. Arbeiter, ja,
mhm,
Angestellte. Heute haben wir Dienstleistungen, Homeoffice, eine völlig andere Nummer. Ja, wir haben christlich-demokratisch ein unfassbar unverzichtbarer Wert.
Ja.
Das hat sich alles verflüchtigt.
Mhm.
Wir haben heute 84 Millionen Menschen. Da würde ich mal sagen, da gibt es 4.000, 5.000 verschiedene politische Richtungen.
Mhm.
Es gibt ja alleine schon 70 verschiedene Geschlechter,
ja,
auf Facebook. Und da haben wir immer noch die 4, 5 Parteien. Jetzt sagen die, ja, willst du 80 Parteien haben? Weimar,
nein,
Republik? Natürlich nicht. Nee, muss man schon anders organisieren. Aber ich glaube, dass man diesen Test mal machen kann. Und 4 Jahre hochkompetente Tests, so arbeitet übrigens die KI. Try and error.
Ja.
Und dann lernen.
Ja.
Wir machen aber immer so weiter, bis es vor die Pumpe läuft. So leben wir aber auch als Individuen.
Mhm.
Wir wissen, es ist besser, sich gesund zu ernähren. Wir wissen, bestimmte Dinge sind notwendig. Machen wir dann, wenn wir krank sind.
Ja.
Machen wir dann, wenn wir verlassen worden sind, haben wir eine neue Vorstellung von Partnerschaftlichkeit und so weiter. Ja. Und genau da bin ich an dem Punkt, den ich als zukunftspsychologischer Wissenschaftler, der die psychologischen Auswirkungen von KI untersucht, genau das meine ich. Ja. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir präventiv handeln, ja, und nicht, wenn es zu spät ist.
Mhm.
Und das ist in der Politik überhaupt nicht der Fall.
Und es ist aber auch in der Gesellschaft nicht der Fall. Das also stimmt. Auch da ist zwar, also auch hier sehen wir auf einer anderen Ebene, als das jetzt in Gaza oder in Syrien der Fall wäre, dass Angst und Hass zwei Aspekte sind, die mehr und mehr sich in den Menschen hineinarbeitet oder als Gefühl vorhanden ist, aber eben natürlich immer noch auf diesem sehr hohen Niveau. Also wir sind noch nicht an diesem Punkt, wo man mal schon mal den ersten Herzinfarkt gekriegt hat, bevor man kapiert, dass man nicht mehr rauchen soll, sagt der Raucher.
Ja.
Davon sind wir noch ein gutes Stück weg, hat man das Gefühl.
Unterschiedliche.
Also wie kommen wir an den Punkt, an diesen Kipppunkt, um was Neues zu schaffen, ohne dass wir den erreichen? Weil eigentlich wollen wir den ja nicht. Wir wollen ja nicht erstmal einen schweren Kollaps in unserem Land politisch beispielsweise erleben, bevor wir an den Punkt kommen, festzustellen, okay, jetzt zwingen wir mal alle, endlich mal neue Wege zu gehen, zum Beispiel mit dem Thema Experten, und wir nehmen Sachlichkeit wieder als oberes Thema auf.
Ganz sensationelle Frage, ganz schwieriges Thema, weil hier sind wir auch in der Biologie.
Ja.
Hier sind wir in der Struktur unseres Gehirns.
Ja.
Ja, wie schnell können wir uns ändern? Weil ändern bedeutet für uns eine Phase der Unsicherheit, ein Aufkündigungen der Gewissheit, der Gewohnheit, und da tauschen wir ein gegen etwas, was wir noch nicht kennen.
Ja.
Ganz schwere Übungen können von 84 Millionen ein paar.
Ja. Ja.
Normalerweise in der Vergangenheit gab es ein System, um so etwas zu trainieren. Das nennt sich Bildung. Aber auch unsere Bildung ist ja nicht so schlecht geworden, weil die Lehrer alle schlechter geworden sind. Die sind alle überfordert. Ja, die haben jetzt Kinder und Jugendliche vor sich, die technisch Lichtjahre weiter sind als sie. Also auch das ist eine Erschütterung, eigentlich eine Weiterentwicklung. Wir haben keine dummen Kinder mehr, ja, in dem Sinne, sondern wir haben 4-, 5-, 6-, 7-Jährige, die neue Technologie schon beherrschen. Die Alten aber nicht. Die Alten fühlen sich unsicher. Verstehen Sie, wir sind in der totalen paradoxen Verwandlung, Verpuppung von der einen in die neue Zeit.
Ja.
Und die Politiker sind die Letzten, kann ich auch nachvollziehen, die da mitspielen wollen. Weil sonst, wenn jetzt tatsächlich morgen früh Herr Scholz oder Herr Merz oder reden würde wie ich, ja, gäbe es vielleicht ein paar Fans, aber die meisten würden sagen, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ja. Mhm. Was soll ich denn?
Naja, erst einmal ist innerhalb der Parteien und des politischen Apparates sind natürlich, wollen das alle nicht haben, weil da gehen ganz, ganz viel Geld plötzlich flöten und vor allem Existenzen, die nichts anderes machen, als in diesem Kreis zu arbeiten.
Dieser Punkt ist sensationell, der wird kaum erwähnt. Ich habe ihn mal ein bisschen aus der Nähe miterlebt, wenn eine Partei ausscheidet, nicht mehr über 5% kommt und vorher größer war. Das ist ja Drama. Arbeitslosigkeit, keine Kohle.
Ja.
Ja, da gehen Leute nach Hause und haben völlig ein anderes Leben. Da ist auch kein Chauffeur mehr da. Ja. Da ist das Fahrrad vielleicht noch da.
Ja.
Also davor haben wir auch alle Angst, in allen Parteien. Auch nachvollziehbar. Das ist genauso berechtigt, wie jeder arbeitende Mensch Angst hat, seinen Job zu verlieren.
Ja. Ja.
Auch das muss man sehen. Ja. Aber wir sind jetzt in dieser Phase. Und wir sind, und Ihre Frage ist ja, wie kriegen wir bei uns, wissenschaftlich heißt das, die prospektive Potenz.
Ja. Genau.
Die prospektive Potenz ist die, ich höre, dass ich schwer erkrankt bin und an dem Tag kann ich alles. Aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, mich bewegen, etc. Also können tue ich sowieso.
Mhm.
Ja? Aber ich tue es nicht präventiv. Und genau dieser Zeitraum, der 5000 Jahre total okay ist, um den geht es jetzt.
Ja.
Und es ist noch besser. Wir haben, damit das klappt, etwas geschaffen durch die menschliche Genialität, nämlich die künstliche Intelligenz.
Ja.
Und da tun wir so, als würde die darin münden, dass uns bald Roboter verhauen, ja, und aus den Jobs werfen. Absurd. Nämlich die künstliche Intelligenz ist etwas aus unserer Intelligenz Erschaffenes, was bestimmte faktische Dinge besser kann als wir.
Mhm.
Dass die gefährlich werden kann, ohne Zweifel, dass man Cyberkriege führt, ist aber nicht das Spiel der künstlichen Intelligenz, sondern die
Menschen, die sie bedient.
Menschen, die sie bedienen. Die sie auch geschaffen haben, weil auch das Internet ist mit einem militaristischen Hintergrund, mit einem agentenorientierten Hintergrund auch Abhörungsoptionen erschaffen worden. Das kann ich jedem klar machen. Auch jemand, der 17 oder 12 Jahre alt ist. Ja. So, aber so wird wenig geredet. Mhm. Ja. Und ich denke, das hat man auch in den Nachrichten mal verdient. Ja.
Ja.
Und wie Sie eben sagten, wir haben hier Zeit zu reden. Mhm. Was ist das hier für eine Luxusveranstaltung? Deshalb komme ich auch so gerne.
Das
gibt es ja gar nicht.
Ja.
Eben hatte ich was am Flughafen, da hatte ich 30 Sekunden.
Ja. Ja.
So. Für die 30 Sekunden. Ja, okay.
Ja, das ist unsere große Stärke hier zum Glück. Und deswegen können wir das hier auch machen. So, aber wie bekommen wir von mir aus durch den Einsatz durch KI dieses Problem gelöst oder diesen gordischen Knoten aufgezogen zum Platzen, um aus diesen biologischen Fallen, in denen wir stecken, rauszukommen?
Also das geht nicht über, es gibt keine Wunder, ja Wunder muss man erzeugen, geht nicht über Nacht.
Ja.
Es gibt aber für alles schon Beispiele. Wir haben in Deutschland grandiose Schulen, die auch ausgezeichnet werden, wie sie mit KI umgehen. Wie sie es schaffen, Kinder mit unterschiedlichem mentalen und kulturellen Level in einer Klasse zu unterrichten. Die haben aber dann Support auch von künstlicher Intelligenz, dass man sich auf ihr Niveau einlässt. Oder wir haben Kinder im Deutschunterricht, spricht aber gar keiner Deutsch. Wir haben Geräte, die das kompensieren können.
Mhm.
Das machen nur die meisten nicht. Also wir haben für alles Lösungen.
Mhm.
Wir haben auch schon Städte und Dörfer in Deutschland, die mit Solarenergie ja die Geld verdienen, mit Energieerzeugung. Ja, es gibt auch viele selbstfahrende Autos, die funktionieren. Ja, nur wenn ich jetzt sage, pass mal auf, selbstfahrende Autos, die haben da so viele Unfälle gebaut, das kannst du abhaken. Wenn ich sehe, wie viele Unfälle wir bauen, ja, die Menschheit, das ist ja unfassbar. Also dauernd mit Birnen, Äpfel und Birnen. Die neue Welt ist da. Lass uns die neue Welt den Bürgern vorführen. Lass uns Pilotprojekte machen. Mehr und mehr Geld investieren. Und da sind wir an der Stelle. Wir investieren bei uns wenig in Zukunftstechnologien. Wir haben die Digitalisierung nicht so richtig federführend mitgemacht. Bei der KI das Gleiche. Natürlich haben wir Max-Planck-Institute, Robotik, die weltweit mitmachen. Wir haben auch überall deutsche Männer und Frauen, die eine riesige Rolle spielen. Wir haben sogar deutsche Männer, ja, und Frauen, aber die in der Trump-Administration eine riesige Rolle spielen. Eine riesige Rolle.
Ja.
Ja, die, und so weiter. Ja, wir, ich kenne auch Berater, die in Peking sitzen. Ja, oder in Neu-Delhi.
Nur halt nicht hier. Und
nur halt
hier
nicht,
kann weder Unternehmen hochziehen.
Nee, weil die auch sagen, ich kann, was soll ich hier machen?
Ja.
Das ist auch mit bürokratisch.
Reden.
Was bekommt was, Genehmigungsverfahren,
ja,
und so weiter. Daran kann man was ändern. Jetzt kann man auch sagen, pass auf, der redet viel, der hat ja gar keine praktischen Beispiele. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir geben Anregungen und es gibt Beispiele von Leuten, die es können. Und die sind da. Ja. Es gibt ja auch, wenn ich ein paar Meter weiterfahre in der Schweiz, Züge, die pünktlich ankommen. Ja, das ist ja kein anderer Kontinent oder eine andere Spezies. Und bei uns kamen die ja früher auch mal an. Ja. Also was ist da los? Und solche Dinge kann man analysieren. Aber wenn ich sie analysiere über beauftragte Firmen, über beauftragte Spezialisten, die völlig menschlich, völlig nachvollziehbar, immer Eigeninteresse haben. Ja, wenn ich als Wirtschaftskanzlei, Großkanzlei einen Skandal aufdecke, ja, der mich aber selber mit 2-3-stelligen Millionenbeträgen segnet, dann bin ich in einem Konflikt. Was ist gut, was ist böse? Und dann wird gut und böse neu interpretiert, nämlich im subjektiven Sinne. In dieser Situation befinden wir uns. Ich halte das für einen absoluten Fortschritt, dass wir so weit gekommen sind. Aber wenn wir jetzt mit dem Auge in den Vesuv so weitermachen, dann sind wir wirklich dumm. Und das scheint mir auch ein Klientel zu sein und eine Möglichkeit. Und deshalb passieren um uns rum neue Projekte. Ein Projekt heißt leider, ich sage jetzt leider, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss zugeben, ich konnte es von Augen nicht sehen, ja, weil das kann nicht wahr sein. Ich weiß jetzt gar nicht, was aus dem Trump rauskommt, aus dieser Administration. Ja. Es ist moralisch, ethisch, juristisch natürlich ein Albtraum, wenn ich jetzt die obersten Gerichtshöfe, die einzige Basis einer Demokratie, Rechtssicherheit, mit meinen Kumpels da und so weiter. Ja. Schwer jetzt das zu beurteilen. Aber eins haben wir in der Realität gesehen. Leute, die sich für, wir sind Focus Money, Da sollten wir wahrscheinlich auch nochmal über Blockchain, Bitcoin, Ethereum etc. reden. In den letzten Wochen durch die Decke.
Ja.
Und ich kenne Leute. Ja. Also ich kannte vorher viele, die auch grandios verloren haben oder immer zum falschen Zeitpunkt. Immer zum falschen Zeitpunkt was gemacht haben.
Ja.
Ja. So, aber das, da steckt ja ein Potenzial, weil wir reden immer über KI drin, was auch die Finanzmärkte vollständig verändern wird. Was die Politik vollständig verändern wird.
Ja.
Es wird in 20 Jahren die Möglichkeit geben, über Blockchain-Technologie Leute direkt zu wählen, die einem als kompetent erscheinen. Die Parteien müssen sich daran gewöhnen, dass sie Auslaufmodelle sind.
Ja.
In der jetzigen Form. Das ist aber gar nicht böse. Wir haben, auch die Kutschen sind nicht mehr da. Ja?
Ja.
Auch die Schreibmaschinen aus dem Museum. Viele sind nicht. Das ist Leben.
Ja.
Das ist Evolution.
Mhm.
Und wir haben große seelische Schmerzen, von Dingen Abschied zu nehmen.
Ja.
Kann ich alles nachvollziehen. Und in uns, tief in uns drin, ist sozusagen auch dieses Bewahrende. Ja? Und wir müssen jetzt etwas tun, was wir in Jahrtausenden eigentlich nicht getan haben. Wir müssen lernen, uns ständig auf Neues einzulassen.
Mhm. Kein Widerspruch an der Stelle, aber könnte man, um das ein bisschen ins Positive zu ziehen, mal schauen, ob Sie das als Experte für Zukunftspsychologie so sehen. Und sind ja, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, auch hier jetzt gerade schon ganz viel, natürlich in Deutschland noch viel mehr als in anderen Ländern, Pragmatismus, Sachlichkeit, Sachdebatten, Meinungen aushalten, nicht alles gleich zu überemotionalisieren, dann kommen wir wieder in dieses Hastings. Das ist uns ja ein bisschen abhanden gekommen, deswegen kommen auch keine Entscheidungen zustande, wirtschaftspolitisch. Wir wissen alle, dass KI ein spannendes Feld ist und dass wir das nicht besetzt haben und hier Bedenkenträger sind, anstatt die Chancen erstmal zu sehen. Und das lässt sich ewig so fortsetzen. Die Welt, die Sie umschreiben, müssen wir das einfach aussitzen, bis wir technologisch da sind, dass die Technologie uns so weit hilft, beispielsweise die KI, das, was Sie auch umschrieben haben, bis wir diesen Pragmatismus auch wieder kriegen. Das wäre aber ein ganz schön langer Weg. Also das wäre die Negativkomponente, aber die positive ist,
das wäre,
dass die Veränderung dann so selbstverständlich ist.
Nee, uns dann auch zwingen.
Ja.
Das ist der normale Weg.
Genau.
Wir werden auch dann brachial lernen. Vor der Wand macht man alles. Das heißt, wir werden, genau, wenn wir das nicht tun, wird sich das System selber ändern. Von innen heraus. Ja. Durch Kollabieren. Ja, auch der normale Mensch geht erst dann, als wenn ich mit 18, 19 merke, ich sehe ein bisschen schlechter, oder mit 30, braucht es viele Jahre, ehe ich zum Arzt gehe. Es sei denn, es ist massiv. Das steckt in uns drin, das müssen wir uns bewusst machen.
Ja.
Das muss in der Schule erklärt werden, das muss in Kindergärten. Aber alles dauert eine gewisse Zeit. Was keine Zeit braucht, ist der Herzinfarkt und die Notwendigkeit zu verändern. Was keine Zeit braucht, ist die Pleite und die Notwendigkeit, sich zu verändern. Was keine Zeit braucht, ist 3% und weg aus dem Bundestag. So, also das Leben geht weiter. Ich glaube, dass wir technologisch evolutionär in Deutschland einen super Job gemacht haben und jetzt diese harte Übung machen. Aber das ist alles andere als depressionsverdächtig.
Mhm.
Aber wir sind in einer Depression, weil wir emotional auch und gesellschaftlich einen Kontrollverlust erleben.
Ja.
Wir haben hochdynamisch versucht, uns zu kontrollieren, damit so eine Entgleisung wie im Nationalsozialismus noch nicht mal passiert. Made in Germany, Sicherheit, Planbarkeit, alles fantastisch. Alles Dinge, die jetzt aber durch die neuen Technologien auf der Kippe stehen.
Mhm.
Wir brauchen ein neues Betriebsmodell.
Mhm.
Und das haben wir nicht. Es gibt aber tausende Beispiele, ja, auch von kleinen Firmen. Ja, oder ich gebe ein Beispiel aus der Realität. Mittlerweile hat man vor 5 Jahren sich totgelacht. Es gibt erfolgreiche Unternehmen von ganz jungen Leuten, die jetzt für Banken, Versicherungen Mitarbeiter suchen über TikTok. Ja?
Ja.
Und was ist dabei rausgekommen? Die suchen teilweise Leute, die gar nicht aus dem Bereich kommen, sondern die menschliche Neigung haben, andere zu begeistern.
Ja.
Ja? Wunderbar. Die haben uns links und rechts überholt, also was den HR-Markt angeht.
Ja.
Und da gibt es tausende von Beispielen. Wir reden ja trotzdem so ein bisschen da vor Weihnachten, ja, melancholisch. Wir haben Teile der Welt, die gehen ja nicht alle den Bach runter. Die,
ja,
gehen so steil nach oben. Ja.
Aber das ist ja Teil des deutschen Problems, weil wir ja feststellen, dass wir auf dem Abstellgleis rumstehen oder im Bummelwaggon sitzen, während links und rechts alle durchstarten.
Sie müssen ja auch durchstarten.
Ja.
Sie müssen sich neu erkämpfen. Sie sich auch neu erfinden. Das tun ja viele Länder. Ja. gerade auch in Afrika. Aber auch da sehen wir, da haben wir verpennt. Ja, die Chinesen sind überall hingegangen. Ja. Gott sei Dank sehen viele jetzt, die helfen uns nicht, sondern nur sich selber. Ja, das ist ja so. Aber zu uns selbst, ja, um aus dieser Falle herauszukommen. Der Wohlstand hat bei vielen von uns, kann ich auch nachvollziehen, dazu geführt, dass wir auch eine gewisse Verwöhnung haben. Und viele von uns erleben gerade eine Majestätsbeleidigung. Ja, dieses Land und auch der Westen und der große Onkel, alle lassen uns, ja, und in Europa sind wir so wichtig. Und Europa bröckelt ja auch, aus vielerlei Gründen. Ja, ich will jetzt nicht zu holzschnittartig sein. Ja, aber wir konnten Jahrzehnte viele Leute featuren und finanzieren und das wird jetzt weniger. Ja, und jetzt suchen Leute neue Paten. Ja, und vielleicht sogar im Osten oder so. Da sind wir mittendrin. Da müssen wir uns adäquat, mutig und charaktervoll verhalten. Mit dem Konzept, was wir haben, generieren wir auch nicht mehr Erfolg. Auch der Export bricht ja zusammen. Ja. Deshalb war aus meiner Sicht, das ist nicht parteipolitisch gemeint, diese Aktion, sich mit Südamerika zusammenzutun, grandios. Ja. Die einzige Chance, dass darunter unter Umständen wieder Bauern leiden, ja, und so weiter. Furchtbar, ja, wollen wir nicht. Aber wir kriegen keine reine Linie. Wir müssen einen Weg finden, ja, neue Märkte zu eröffnen, etc. Dass sich Kollege Macron, der im freien Fall ist, da auf die Füße, sehen Sie, wir können jeden Tag alle 10 Minuten unsere Richtung ändern, ja, weil es offensichtliche Gründe gibt. Nee, wir müssen mal etwas umsetzen, ja. Und das sind eben dann am Ende doch die Musks oder wer auch immer, auch der Argentinier, der da mal eine Zeit lang Dinge durchzieht. Und dann passiert mehr. Ja. Warten ist das Ende jeder Konstruktivität. Abwarten können wir uns nicht mehr leisten. Warum? Weil wir als Menschheit nicht mehr den Ball treiben, sondern von uns geschaffene Technologie. Ja, und da ist der Zug dann irgendwann abgefahren. Aber es gibt so viele Möglichkeiten für jeden. Und das klingt jetzt auch für viele wahrscheinlich so, die sich nicht so sehr beruflich mit KI beschäftigen. Nehmen wir nur das Beispiel ChatGPT. Das haben wir jetzt viele von uns erlebt. Ja. Aber wir machen gerade ein Projekt ChatGPT für Menschen, die gar keine Chance haben. Wenn ich in Deutschland bin und kann die Sprache nicht sprechen, ja, und muss mit dem Amt kommunizieren, da spreche ich in meiner Sprache in ChatGPT rein und sage, was ich brauche. Das Schreiben ans Amt. Ja. Dann kommt das super sauber hinten raus und wird als E-Mail gesandt. Ja, wie grandios ist das? Und diese E-Mail, die wird was anderes bewirken als eine, wo man gar nicht versteht, worum es geht, oder ein Telefonat. Die Person kann auch mit ChatGPT ein Telefonat führen. Verstehen Sie? Unfassbare Chancen. Und da sind wir wieder bei dem Credo, weil ich für wichtiger halte als Ideologie. Für wichtiger als alles andere. Arme in die Mittelschicht. Es gibt nichts anderes. Ja. Weil Menschen, denen es besser geht, sind weniger anfällig für religiöse, spirituelle Inanspruchnahme, für radikale Thesen. Wenn ich was zu verlieren habe, ja, dann bin ich nicht bereit, einer steilen These von irgendjemand so leicht Folge zu leisten. Ja, das ist, bleibt banal. Ja. Ja. Und das ist das, wie leben wir unser Leben. Und wenn das nicht die Aufgabe von Politik ist, und das nicht auch demokratisch ist, dann weiß ich es nicht. Mhm. Ja, und das ist eben in anderen autokratischen Diktaturen entscheiden einige, was das richtige Leben ist. Ja.
Genau, und eine Diktatur oder eine Autokratie, und das zeigt zum Beispiel China der letzten Jahre natürlich sehr schön, kann natürlich in beide Richtungen umschlagen, weil man sie nicht aufhalten kann. Also das eine positive Momentum haben wir über einen Zeitraum von 20 Jahren in China gesehen, nämlich wirtschaftlicher Ausstieg durch im Prinzip mehr Freiheit quasi Wohlstand für alle sozusagen, auf quasi Ludwig Erhard auf Chinesisch übersetzt. Und jetzt sehen wir eben in der Autokratie wieder jemanden, der wieder mehr machtzentralisierend ist. Und der deswegen das Land auch wieder ein wenig in Schlingern bringt und eine Vertrauenskrise ausgelöst hat, die relativ schwer ist. Das ist die Kehrseite von der Autokratie.
Sensationell, ne? Sensationell, dass das noch zu dem Thema kommt. weil sie haben etwas gesagt, eine Macht bringt sich am Ende selbst zu Fall.
Ja.
Das ist Geschichte. Da braucht man nicht lange warten. Ja, das ist Geschichte. Die Chinesen, ich habe ja zeitlang da bis vor Corona da gearbeitet, haben natürlich mit der Ein-Kind-Politik ein Riesenproblem geschafft. Ist mir unerklärlich, wie das durch Berechnungen nicht gesehen werden konnte. Und natürlich Deng Xiaoping, der das alles bewirkt hat, dieses Wirtschaftswachstum, diese Parallelität von diktatorischem und freier Wirtschaft.
Gleichzeitig freie Wirtschaft,
irre,
Unternehmertum.
Irre, meiner Ansicht nach eine Paradoxie, die Zukunft gestaltet. Ja. Kippt das System jetzt wieder ins Alte. Bedeutet hohe Aufwendungen für Militarismus, hohe Aufwendungen für Überwachung. Künstliche Intelligenz wird in erster Linie genutzt, um die Leute bei der Stange zu halten, ja. Und dann kommt dann so ein Sozialindex raus, wo jeder am Stöckchen geführt wird, ja. Das bedeutet, man braucht Feindbilder, damit die Bevölkerung jetzt sich nicht zu sehr auf die demokratische Selbstbefreiung konzentriert, sondern eher auf die Feinde von gestern, spült sich meiner Ansicht nach irgendwann selber weg, ja. Diffundiert ins eigene. Darauf kann keiner warten, der heute arm ist oder keiner, der heute alt ist und ein gutes Leben führen will. Ist gar keine Frage. Ja. Aber die Zivilisation ist ein jahrtausendealter Prozess, Millionen Jahre währender Prozess und wir sind alle ungeduldig, weil wir wollen etwas für uns haben. Deshalb nach wie vor ist Bildung, glaube ich, der entscheidende Faktor. Aber die Schule ist ein Nadelöhr, wo nebenher andere auch noch eine Rolle spielen. Und da sind wir am Ende auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die eine existenzielle Aufgabe haben, die sie teilweise wahrnehmen, ja, aber teilweise auch eben nicht. Da muss ich aber auch nur gucken, wer ist in den Gremien. Die sind ja parteipolitisch besetzt. Ja. Die sind ja nicht kompetenzbesetzt, ohne jemand zu nahe zu treten. Ja. Das heißt, wir haben ein perfektes System, wir haben ein tolles Auto geschaffen, was 60 Jahre super gefahren ist und jetzt ist die Karre alt. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt unbedingt etwas machen. Die Sollbruchstellen erkennen wir ja natürlich überall. Die erkennen wir jetzt bei uns, die kennen wir in anderen Ländern. Schweden, Norwegen, Dänemark waren für uns ja Vorzeige-Sozialgemeinschaften. Auch da ist ein Rechtsruck. Ja. Was bedeutet das, Rechtsruck? Ja. Also jetzt mal unabhängig von den Personen. Wenn ich total unter Druck stehe, wenn mir die Fälle schwimmen gehen, wenn ich zu einer Klientel gehöre, aus welchen Gründen auch immer, auch unverschuldet, denen es nicht gut geht, die aus welchen Gründen auch immer eine gewisse Depression und Unzufriedenheit hat, die können nur über ein Feindbild sich ein bisschen auspendeln. Das ist erstmal kostenlos, hat aber eine psychische, es hat eine Wirkung. Es ist wie ein Tranquilizer. Ja, wenn ich meinen Job verloren habe und sage, das sind meine Vorgesetzten, die es war. Es kann ja auch sein, aber es kann auch meine Inkompetenz gewesen sein. Und ich mich darauf verlasse, dass die schuld sind. Da kann ich auch zu Hause anders auftreten, meinen Kindern. Das meine ich überhaupt nicht böse, alles menschlich. Aber das ist unsere Natur. Und das erleben wir gerade, ja. Und natürlich, wenn ich von wenig Geld abhängig bin, von Zuwendung des Staates und ich sehe, dass permanent Millionen Leute hier reinkommen und aus meinem Glas trinken, da bin ich auch sauer. Ja. Dass das kurzsichtig ist, dass die Demografie weiß, dass wir viel zu wenig Nachkommen haben, dass damit wir unser Rentensystem halten können, wir eigentlich 90 Millionen oder 100 Millionen brauchen, das wird mir auch nicht erklärt. Und wenn ich schon mal mich eingeschossen habe auf diese. Und dann kommt ein Wissenschaftler und erklärt mir das. Also du bist ja ein Linker, du bist ja ein Idiot. Lass uns doch darüber reden. Ja? Und Leute, die anders denken, ausgrenzen, macht gar keinen Sinn. Ich war in 30 Jahren auf so vielen Konferenzen weltweit. Und meistens haben sich Gleichdenkende da getroffen. Ja? Oder es ist wie bei den Nachhaltigkeitskonferenzen etc. Ich meine, das kann doch ein Kind sehen, dass die Ergebnisse null und nichtig sind. Das ist eine Tendenz. Ja. Ja. Da gehen 10.000 Journalisten hin, da kommen die Staatschefs. Wenn man alleine mal berechnet, was das für ein Kostenapparat ist, um dann 0,0%. Was ist denn los? Ja. Mhm. Dann ist es mir lieber, wenn einer sagt, pass auf, interessiert mich überhaupt nicht. Sagt er. Ja, und wir sehen auch, wir kommen von Höchstchen auf Stöckchen, ich entschuldige mich, aber...
Nein, ich lasse es gerne laufen, weil da sind natürlich sehr viele spannende Gedankengänge noch mit drin, deswegen Feuer frei immer für den General.
Wir haben zu wenig Lösungen,
ja.
Wir haben zu viele Möglichkeiten der Interpretation. Wir haben Gut und Böse irgendwie ununterscheidbar sich ineinander verfangen lassen. Uns fehlt die Objektivität. Wir haben ein Datensystem geschaffen, was im Auslesen der Daten zu einer relativen Objektivität kommt. Ja. Was Krankheiten angeht, was gesellschaftliche Organisationen angeht, was die richtige Bildung angeht und so weiter. Das passt uns aber noch nicht in die Karten. Mhm. Ja? Und jetzt sind wir so weit, wir wehren uns ja, bis auf diejenigen, die damit verdienen. Und wir alle spielen mit, wenn es mundgerecht zubereitet ist. Ja. Mundgerecht zubereitet heißt iPhone. Ja, haben wir jetzt alle am Telefon, Computer, ChatGPT, was auch immer. Ja. Mundgerecht zubereitet, wenn ich eine Prothese brauche und ich habe ein Bein, was besser ist als mein altes, ja, dann bin ich Fan. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin, habe auch mit in der Gesundheitsbranche machen wir auch Analysen. Ja. Das wird kommen. Wenn irgendwann ich die Leber ausdrucken kann, ja, und ich weiter trinken kann, ja, jetzt etwas humoristisch, ja, werde ich das geil finden. Mhm. Es kommt, wenn ich es brauche. Vorher bin ich aber dagegen.
Ich lebe hier in Bayern. Das ist unsere allergrößte Hoffnung, dass die ausdruckbare Leber kommt.
Ist ja gar keine Frage.
Ja.
Die wird ja kommen. Die ist ja jetzt schon technisch möglich. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich das aber jetzt jemand erzähle, der ganz andere Probleme hat, der sagt, von welchem Stern kommt er? Ja. Und das ist so eine kleine Situationsbeschreibung, die natürlich viel komplexer ist, wo ich kann nur über meinen Bereich reden. Das wirkt auf unsere Psyche irre.
Ja.
Ja. Und deshalb ist für uns hier das Glas halb voll.
Mhm.
Und in Ländern wie in Indien natürlich nur für ein paar Prozent. Ja, natürlich auch da ist das Thema Armut etc. Aber wir haben die Gelegenheit, über künstliche Intelligenz Arme nach vorne zu torpedieren.
Ja.
Ich habe in meinen Reisen in Afrika junge Leute erlebt, die niemals ein Bankkonto bekommen, die niemals einen Kredit bekommen, ja, die als seltsame, unproduktive Wesen wahrgenommen werden, die dann plötzlich mit ihrem Handy und durch eigenen Fleiß dann Bitcoin in die Hand bekommen oder anderes und jetzt handeln oder Modeschöpfer gewesen sind. Ich habe einen kennengelernt, Beispiel muss ich einfach sagen, der ist amputiert, hat nur ein Bein, der saß immer auf dem Brettchen, ja, und trank morgens Kaffee an so einer Bude, wo nur Arme waren. Da bin ich 3 Monate, war ich jeden Morgen. Da so viel Menschlichkeit, ja, ich will es jetzt nicht beschönigen, weil es ist eine schwierige Situation. Dem hat einer so ein Handy geschenkt. Was der daraus in 10 Jahren gemacht hat, ist unfassbar. Ja. Der hat aber keine Schule. Die konnte der gar nicht besuchen. Aber der hört heute, mittlerweile hat er andere technische Möglichkeiten, auch Vorlesungen in Harvard. Ja. Ja. Also auch das ist alles möglich. Das ist die neue Welt. Und die ist grandios. Und wir müssen, glaube ich, und wir sollten aus dem Quark kommen. Das können wir aber leichter sagen als jemand, der auch heute Abend nicht weiß oder der gerade die Angst hat bei VW jetzt da ein Riesenkonzern, ja, und der Staat ist da involviert und dann sagt dann Vorstand, wir setzen euch vor die Türe. Es mag ja sein, dass es Strukturbereinigung geben muss, aber wie ich da kommuniziere, ist ja aberwitzig.
Ja.
Das ist ja unfassbar. Eine Verfrorenheit, wie man mit Menschen umgeht. Ja. Ich bin überhaupt nicht kompetent, das inhaltlich zu sagen, aber ich bin kompetent zu sagen, wie viel Leid da erzeugt wird. Und leider bin ich auch kompetent zu sagen, wir haben so viel psychologische Bedrohnisse hier in Deutschland. Und wenn ich wirklich am Arsch bin, brauche ich 6 Monate, um einen Termin beim Psychotherapeuten zu bekommen. Und wenn ich keine Kohle habe, kriege ich gar keinen. Ja?
Ja.
Und dann muss ich das anders auspendeln. Also hier ist eine Menge zu tun. Ich glaube nur, das Gros unserer Gesellschaft lebt auf einem Level, wo es sich lohnt, bereit sein, sich schnell zu verändern.
Mhm.
Im Sinne der Kinder, im Sinne einer Zukunft. Und dann kriegen wir vielleicht auch die neuen Repräsentantinnen und Repräsentanten, die wir verdienen.
Brauchen.
Und die wir brauchen.
Und die wir verdienen, genau. Noch verdienen wir sie nicht, weil wir die selber nicht bereit dazu sind in der Masse.
Ja.
Also müssen wir diese Zukunftsangst, um nochmal quasi das Thema Psychologie und natürlich auch Soziologie reinzubringen, überwinden bekommen, ja, so ist es richtig.
Wir müssen
durch
einen Eingriff.
Unsere Aufklärung, die wir hier tun.
Absolut. Wir müssen einen Eingriff in unsere Neurobiologie, in unsere Biologie machen. Wir wissen aber alle, wenn ich zum ersten Mal in ein Auto gesetzt werde, weil ich einen Führerschein machen will, ja, das ist ein furchtbares Gefühl. Ja, ja. Ich kann ja gar nichts. Ja. Egal, wenn ich zum ersten Mal Schach spiele, was auch immer es ist, oder ich habe Flugangst und muss springen. Ja, ja. Geht gar nicht, mache ich in die Hose. Wenn ich springen muss, um zu überleben, springe ich, mache ich in die Hose, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das ist der Punkt. Und den, da kann man nur einladen, dass die Menschen da mitmachen. Und da machen junge Leute heute eher mit als vorher. Mhm. Es ist nur besser, diesen Sprung zu machen aus Prävention als aus Verzweiflung.
Ja.
Ja. Und dazu kann ich nur wiederholen, Zukunftspsychologie, es gibt ja heute Mindset-Training. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Da brauche ich auch nur ins Internet zu gehen. Da gibt es kleine Filme. Es gibt natürlich auch unfassbar viele Scharlatane. Ja, und Influencer, die sagen, du, keine Sorgen mehr, morgen bist du super reich, als Schwachsinn. Ja, niemand, den Leuten sollen es ja verkaufen, ja. Am ja, Ende so drehen wir.
Schmutzfinken gab es schon immer. Das ist kein neues Phänomen und es gehört schon zur geistigen Entwicklung, dass man die auch aussortieren kann oder können muss.
Absolut. Dazu gehört auch eine gewisse.
Auch das ist ja Teil von Zukunft oder Kompetenz.
Von Kompetenz. Früher in Ihrem Metier, in unserem, sprach man von Medienkompetenz. Marshall McLuhan, Jahrzehnte alt.
Ja.
Heute gibt es natürlich eine KI-Kompetenz.
Ja.
Ja, es gibt auch eine Blockchain-Kompetenz. Mhm. Ja, gibt, was ist damit? Und so
wir
weiter.
Brauchen noch eine Social-Media-Kompetenz.
Unbedingt.
Einen Schritt davor.
Aber dann die Social-Media-Kompetenz, Social-Media ist ja für jeden Menschen ein unfassbares Geschenk. Ja. Ich habe eine Community, ich sage etwas und ich habe Follower. Ja, und dieses Klicken dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn ich 100.000, wenn ich auch noch viel Geld dann verdiene. Es gibt ja heute so viele Prominente, mehr als Bürgerinnen und Bürger. 80% der Bevölkerung kennt die Influencer ja überhaupt nicht. Mhm. Hat sie noch nie gehört. Ja. Aber in ihrer Community. Das heißt, unsere Gesellschaft ist schon eine ganz andere geworden. Ja. Wir leben von einzelnen Communities. Silos spricht man in der Wirtschaft. Ja. Ja, da will man Silos überwinden. In der Gesellschaft bilden wir jeden Tag ein neues Silo. Mhm. Ja, etc. Und deshalb haben einige Parteien auch erkannt, da mache ich Kommunikation. Andere haben es verpasst, dann tun die mir wirklich leid.
Ja,
ja, wenn ich sage, das brauche ich nicht. Ja, das ist arrogant.
Ja.
Ja, und Arroganz heißt zukunftspsychologisch mangelnde Wahrnehmung meiner Umgebung und meiner Möglichkeiten. Mhm. Und die Arroganz ist auch mir gegenüber, ja, weil ich mich nicht weiterentwickle. Und dann glaubt mir auch keiner mehr.
Mhm. Ich habe noch eine, ich reiße da jetzt ein Fass auf, ich weiß, weil wir nämlich schon ziemlich lange sprechen. Deswegen,
unfassbar.
Es gibt tausend Themen, die ich noch im Kopf habe, aber ich will ein Thema trotzdem ganz kurz noch ansprechen. Es ist ein Riesenfass, wir müssen es nicht komplett füllen. Der Zukunftsforscher, der Sie sind, der Sie sich Ihr Leben lang natürlich mit Gesellschaftsformen, was macht das mit den Menschen, was auf der Welt so passiert, wie sehr schaut der ab dem nächsten Jahr, der Wissenschaftler vor allem, nicht der Mensch, auf die USA, in einem, das sich ja, also demokratisch in eine interessante Richtung entwickeln wird? Sie haben es vorhin kurz angerissen, keiner weiß genau, was da so wie kommen wird. Aber es hat schon etwas von einem Experiment, denn wir haben natürlich die enge Zusammensetzung von politischer Macht, in dem Fall Donald Trump, plus sehr viel Geld, wir nehmen Elon Musk und natürlich auch einen Peter Thiel, der da im Hintergrund mitmacht, plus die Komponente, das ist jetzt nicht neu, dass Politik, also Macht und Geld zusammenarbeitet, aber noch die Technologie hat. Und zwar auch die nach vorne reichte, die Zukunftstechnologie.
Das macht den gravierenden Unterschied.
Das gibt dem Ganzen eine völlig neue Dimension, gerade in dem, was Sie schon umschrieben haben, wenn wir eben in die neue Welt gehen und sehen, was man mit der auch antreiben kann, was nicht alles eben positiv ist, sondern auch einiges negativ. Also, wie sehr schaut der Wissenschaftler Thomas Drouin auf die USA im nächsten Jahr als, ich will es jetzt nicht sagen Laborexperiment, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will, sprachlich.
Also da ich das Leben als Experiment begreife, ist es für mich auch Teil eines Experimentes. Aber als jemand, der sich mit Zukunft beschäftigt und nicht mit Kaffeesatzleserei, wir versuchen ja zu erkennen, wann taucht Zukunft auf.
Ja.
Nur nochmal zur Erinnerung.
Ja, ich will ja keine Prognose von Ihnen haben, wo es hinführt.
So, also, es ist ein Experiment, Indien ist ein Experiment, die ganze Welt, wir sind ein Experiment, genauso. Ja. Hier ist aber etwas Neues, was heute erst möglich geworden ist. Das hat aber jetzt nicht mit der Wahl Trumps angefangen. Das hat ja damit angefangen, dass außerhalb unserer Großkonzerne plötzlich ein paar Firmen ankamen, die uns eine neue Wirklichkeitsebene geschenkt haben, geschenkt, ja, und ein neues Koordinatensystem. Und die plötzlich nach ein paar Jahren, und wir haben alle gestaunt, die hießen dann Amazon, die heißen Google, die heißen Meta. Auf denen leben wir. Ja. Auf deren Plattform leben wir. Ja. Auch Herr Trump, die können den sogar abstellen. Mhm. Also überlegen wir mal, wo wir sind und wer die Macht hat. Ja. Und denn Trump hat auch ein gewisses Alter, also unsterblich schätze ich jetzt nicht ein. Ja. Also ich glaube, Trump ist der Name, dass die Bühnenfigur, ja, der natürlich eine eigene, ganz klare unternehmerische Linie hat und der keine Gefangenen macht. Das ist seine Biografie. Ja, ja, der hat auch mit der Tatsache, dass er heute was sagt und morgen das Gegenteil, überhaupt nichts zu tun. Ja. Da darf ich aber, ohne das jetzt zu kompensieren, sagen, Konrad Adenauer hat gesagt, was interessiert mich der Satz von gestern? Weil sich die Welt verändert hat. Ja, das ist gar nicht so blöd. Nur der hat jetzt, das ist was anderes. Aber im Umfeld von ihm sind natürlich jetzt Leute, die Welt ganz anders begreifen. Ja. Und dahinter steht auch eine Überzeugung, die wir hier in Deutschland absolut nicht haben. Die sagen, die Leute sind doof, ja, die brauchen wir gar nicht fragen. Wir wollen, dass die gut leben können und auch mit einer Waffe rumlaufen etc. Und dass das hier vernünftig läuft. Aber wir wissen wie. Und das machen wir jetzt. Das ist das Konzept. Ja. Ja. Also eine ganz andere plutokratische Vorstellung, auch eine ganz andere von Macht. Ja. Die möchten auch keine chinesischen Verhältnisse. Ja. Ja, das. Und das ist ein Experiment, keine Ahnung. Aber da spielen ganz viele Leute eine Rolle. Ja. Und auch der normale Mensch spielt eine Rolle. Weil wir haben uns so viele Interviews angeguckt. Und am Ende die Masse, die haben es runtergebrochen, nicht auf Ideologie, weil die sehen ja, wie Trump lügt. Also so, nur die Eingefleischten sehen es ja nicht. Aber es gab Leute, die haben gesagt, also unter dem hatten wir $200 mehr im Monat. Da waren ja teilweise Geschwister, die sich entzweit haben. Ja. Und am Ende ist das dem Menschen das Nächste. Und wenn er das schafft, wird er eine andere Chance haben. Jetzt hoffen wir alle, dass er es nicht schafft, aber ist das eine gute Haltung? Ist es eine gute Haltung, sozusagen, dass da kollabiert? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Nur der Mann ist nicht alleine auf der Welt. Genau. Es ist systemisch. Und wie der Mensch mal veranlagt ist, werden einige ganz schnell auf die Idee kommen, wie man dessen Macht selbst in Anspruch nehmen kann. Also das glaube ich nicht, dass das 4 Jahre dauert. Dann werden einige Leute der Bevölkerung vorführen, dass sie es ja viel besser können. Ich will es keine Namen nennen. Vielleicht sind es auch Namen, die wir noch gar nicht kennen. Sie haben Peter Thiel ernannt. Da sind ja einige Milliardäre hinter, ja, die viel zu klug sind, um sich selber nach vorne schlachten zu lassen. Ja. Aber solche Dinge sind ja ohne Milliarden gar nicht möglich. Ja. Bei uns wird ja Politik auch mit kleinen Donationen gemacht, aber nicht mit solchen Summen. Mhm. Deshalb ist die Vermutung von einigen Richtungen, dass hier sozusagen die Superreichen unser Land kaufen, absurd, weil wenn sie es tun würden, hätten wir andere politische Strukturen.
Mhm. Also eines ist wie immer sicher sozusagen, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Aber diese Spannung müssen wir nutzen.
Ja.
Viele Menschen, und dazu gehören auch Teile meiner Familie, hoffen, dass die Spannung vorbeigeht. Hoffen, dass der Frieden wiederkommt. Hoffen, dass wir die Lichtung sehen. Ja. Und das ist altes Denken. Mhm. Ja? Nur eine Lichtung müssen wir uns erarbeiten. Aber wenn wir sie haben, wissen wir, dass sie verschwindet. Dann müssen wir die nächste bauen.
So. Also ist es an uns, an Ihnen ja sowieso immer, dass wir dafür sorgen, dass alle tatkräftig mitarbeiten, dass wir neue Lichtungen bekommen.
Und daraus entsteht Gemeinschaft.
Genau.
Und die brauchen wir.
Herr Dorin, das hat mir wieder saumäßig Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich hoffe, dass den Zuschauern auch Spaß macht.
Ja, also ihr Lieben da draußen, ihr dürft urteilen. Ich glaube, wir haben ganz schön überzogen heute. Aber es waren sehr viele sehr, sehr spannende Gedankengänge dabei, die ich laufen lassen wollte und da nicht rein wollte und das unnötig in die Kürze quasi reinbringen und die verschwinden lassen unter dem Tisch. Aber ich habe da noch ein paar Punkte,
Die werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besprechen, würde ich sagen. In diesem Sinne, schreibt gerne in die Kommentare, was eure Vorschläge sind, wie wir den Karren hier so aus dem Dreck kriegen als Gesellschaft und wie tatkräftig ihr die KI als unsere Lösung auch anseht. Das würde mich natürlich interessieren und wie wir es schaffen, den Extremismus rauszukriegen und den gesunden Menschenverstand wieder in salonfähig machen, en vogue machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.